Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Eine 2, eine 3, noch eine 2 und dazu zwei Veteranen und schon haben wir den
184. Spieleveteranen-Podcast.
Wir hatten keine Taschenrechner früher in der Schule. Wir hatten noch Geodreiecke.
Alle schnell überschlagen und haben darauf dann informierte Glücksentscheidungen hingetroffen. Aber der Taschenrechner als Audiofassung gerade eben, das war Heinrich Lehnhardt.
Und er begrüßt im Rechenzentrum Jörg Langer zur 232. Folge mit Sport, mit Wetter, mit dem Verkehr oder mit, nein, was ist heute angesagt?
Der große Anreiz, heute einzuschalten, ist natürlich die Zeitreise, wo alte weiße Männer in alten weißen oder auch vergilbten Heften blättern und wo am Ende die Powerplay die meiste Redezeit bekommt.
Und wenn wir von alten weißen Männern reden, dann natürlich weiß im Sinne von Weisheit.
Ah ja, Entschuldigung, ich habe das falsch betont. Ja, weisen Männern wollte ich sagen, ja.
Oh, wie, oh, wie. Also, ja, die Zeitschriften Zeitreise, wo wir immer dann feilschen, wer kriegt wie viel Redezeit. Aber ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn ich ankündige, dass die Powerplay vor 30 Jahren ziemlich ergiebig war, aber wir gucken ja auch dann in noch gewisse andere Jahrzehnte rein.
Und wir beginnen allerdings mit den üblichen Blicken auf das heutige Weltgeschehen, denn wer in die Vergangenheit blicken möchte, der sollte doch auch wissen, was gerade so um ihn herum passiert. Und da gab es ja eine weltberühmte Spielemesse, ein Großereignis. Ich weiß nicht, ob überhaupt die Sendezeit reicht, um die Gamescom 2021 vorzustellen.
Ich glaube, wir freuen uns alle auf eine Zukunft eines Tages. Vielleicht die Enkelkinder werden die erleben, wo Spielemessen auch dann noch so live mit Personen im Gebäude stattfinden. Weil also nach der digitalen E3 war auch die digitale Gamescom, ich weiß nicht, irgendwie, sie kamen, sie gingen und wir zucken mit den Schultern, ja nicht ganz. Also außer dem Halo-Termin, was gab's denn noch?
Ach, das ist eine subjektive Verleumdung, die du da von dir gibst. Ich habe hier harte Fakten, eine sogenannte Sonntagsfrage von einem vielleicht nicht führenden, aber von einer Webseite der Herzen, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, weil sie so klein und fein ist. Und die hat gefragt, gefiel euch die digitale Gamescom 2021? Und die Antwort war, 42% sagten, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Gamescom stattfand.
Genau,
und weitere 42%, und da haben einige hundert Leute mitgemacht, ich konnte mit der diesjährigen Online-Gamescom gar nichts anfangen. Und 13% sagen, wohlgemerkt, wir haben bei Gamers Global durchaus darüber berichtet, das wenige, was es zu berichten gab, die digitale GC21 war mittelprächtig und nur 4% sagen, als Online-Messe gefiel mir die GC21 gut. Also man muss sagen, voller Erfolg.
Das ist schön, dass die Angehörigen der Veranstalter da auch mitgemacht haben. Also herzlichen Dank dafür. Und ja, also es kam nicht so viel an Knallermeldungen rüber. Du hast das natürlich viel intensiver verfolgt als ich. Wobei so die eine Sache, wo ich mal eine Augenbraue erhoben habe, die könnte auch dich interessieren, weil es gab ja seit einiger Zeit das Gerücht, dass bei Firaxis oder so ähnlich, dass das XCOM-Team an einem Marvel-Spiel arbeitet, und da denkt man sich natürlich, die machen sich nicht viel Aufwand. Also das wird so XCOM 2,5 und da laufen halt so ein paar Superhelden rum. Aber das Projekt wurde jetzt offiziell vorgestellt, scheint doch ein bisschen was anderes zu sein, auch wenn es vom Jake Solomon, da dem Ober-XCOM, geleitet wird.
Ja, das Ganze heißt Midnight Suns, also die Sonnen, nicht die Söhne. Und das ist der Name für so einen paramilitärischen Superhelden-Eingreiftrupp, der sein Hauptquartier in einer alten Abbey hat. Weil es gab jetzt gerade ganz neu, gab es da auch noch nachträglich so einen vom Hersteller produzierten Erklärtrailer mit Gameplay-Szenen zu sehen. So 6 Minuten lang, hat schon einiges gezeigt zum Spiel. Und auf den beziehe ich mich auch, sonst habe ich da keine First-Hand-Impression oder so. Jedenfalls, also diese Superhelden, die alle dem Marvel-Kosmos entstammen, also Wolverine und Iron Man und Blade und Magic und wie sie alle heißen. Wobei, den Silver Surfer, der mich damals, als die Marvel-Comics nach Deutschland kamen, als so Sammelbände am meisten fasziniert hat, ich kann mich immer noch an das allererste Zitat erinnern, Silver Surfer im Weltall auf seinem silbernen Surfbrett. Welch neuer, schlimmer Wahnsinn ist dies? Um mich herum nichts als Feinde. Also es ist fast wortgenau, möchte ich behaupten, die ersten Blurbs in der deutschen Ausgabe der Marvel Superhelden Comic Sammel Edition. Jedenfalls, den gibt's nicht. Aber mit diesen Superhelden wird man da eben in die Rundenkämpfe ziehen. Und die stecken alle in so einer Abbey halt drin. Das ist so ein, ja, halt so ihr Hauptquartier. Und da wird man so ein bisschen wie bei Fire Emblem beim neuesten auch so rumlaufen und mit diesen Leuten Dialogen führen und dann Freund von Iron Man werden und so weiter. Und im Garten steht der Blade und bringt einem neue Kniffe bei. Und da hast du halt wieder dieses so ein bisschen, ja, Real-Life-Simulation mit Superhelden drin. Das mag lustig sein oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Die Kämpfe werden sich dann aber nach dem, was ich gesehen habe, ganz deutlich von XCOM unterscheiden. Also zum einen hast du nicht dieses, du hast viele namenlose Soldaten, die sich langsam hocharbeiten, aber auch immer mal wieder sterben, sondern du hast im Prinzip dann halt nur 3 Superhelden pro Kampf, die gegen eine Vielzahl von Monstern mit ganz wenigen einzelnen auch anderen Superhelden zu tun bekommen. Und zwar von, ach, das führt es alles zu weit. Und musst halt das Chaos und überhaupt verhindern. Und dann geht es halt darum, dass dir da Karten zugelost werden, die dir quasi Angriffe ermöglichen zu Beginn des Kampfes. Und aus denen und den natürlich total individuellen Superkräften deiner 3 Mitstreiter, übrigens einer davon bist du selbst als The Hunter, und den darfst du dir auch selbst zusammenstellen. Das ist praktisch der erste offizielle Marvel-Superheld, der auch ganz anders aussehen kann bei jedem Spiel, auch eine Superheldin sein kann, je nachdem, was man möchte. Und je nach deren Fähigkeiten und den Karten, die dazu gelöst worden, musst du dann halt diese Übermacht an Standard-Monster-Gegnern aus den Chaos-Horden oder wo immer die herkommen, musst du dann halt besiegen und da auch so Kombos machen, dass du zum Beispiel erst, keine Ahnung, ich erfinde das jetzt ein bisschen, was ich da gesehen habe, in der Nacherzählung, du schießt auf, keine Ahnung, ein Fass mit einem Feuerspruch oder so, das explodiert, und vorher hast vielleicht ein anderer Superheld 3 Gegner in den Explosionsradius reingezogen. So muss man sich das vorstellen. Also es wird viel aggressiver, aktiver, weniger defensiv. Ich fürchte aber auch, schon allein durch die weniger Figuren, weniger taktisch sein, als man das von XCOM gewohnt ist. Das Ganze klingt ganz spannend, aber ich glaube, man muss schon ein ziemlicher Superhelden- oder Marvel-Superhelden-Fan sein, um Midnight Suns dann wirklich genießen zu können. Also meine Euphorie ist jetzt ja relativ überschaubar fürs Erste. Also das zur Gamescom. Wobei, das Lustige ist, dass wir bei bestimmten Sachen leider auch so ein bisschen ignoriert wurden. Also es wurde ausgewählt, also wenn ich da wir sage, habe ich jetzt von Gamers Global gesprochen. Es gab wohl für ausgewählte Leute zum Beispiel ein bisschen was zu Elden Ring zu sehen. Aber sie durften nicht drüber wirklich irgendwie schreiben. Also sie durften schon ihre Gefühle beschreiben, aber sie durften nichts zeigen oder Screenshots oder so. Das ist natürlich immer besonders schön für den Spielejournalisten, wenn er dann was super Exklusives hat, aber irgendwie nicht so richtig was draus machen kann. Und allgemein kann ich noch sagen zur Gamescom, also ich habe zum Beispiel von einem befreundeten Twitcher habe ich eine Anfrage bekommen, so eine Woche bevor die dann startete. Jetzt sag mal, Jörg, was ist denn da los? Ich kriege keinerlei Termine mit den Herstellern. Also mögen die mich nicht mehr oder ist das super exklusiv dieses Mal? Und ja, trotz dieses gerade gebrachten Beispiels mit Elden Ring, die einfache Lösung, das habe ich dem auch geschrieben, war, es gab kaum irgendwie großartig Termine. Also es gab wenig quasi für Magazine, wo dann ein Hersteller mehr gezeigt hätte, als eh jeder bei der Opening Night und so sehen konnte. Also es war wirklich eine schwache Veranstaltung.
Aber wo du vorhin Elden Ring erwähnt hast und wir eben schon festgestellt haben, dass Midnight Suns im März erscheint, Es wurde ja auch gesagt, dass der Horizon-Nachfolger im Februar kommt. Und da waren noch ein paar andere Sachen. Elden Ring war ja auch so Februar die Richtung, oder?
Elden Ring ist sogar 21. Januar.
Ja, also nicht
schlecht. Es kommt, wenn du darauf hinaus willst, es kommt erstaunlich viel Interessantes so im ersten Quartal 2022 tatsächlich.
Da müssen wir was mal zu tun haben.
Ja, viele neue Spielfolgen. Und also bei Elden Ring, da wird mich ja schon interessieren, wie du dich da schlägst. Also da freue ich mich schon
drauf.
Will
ich das wirklich spielen? Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Wie viele Jahre ist Bloodborne her? So langsam könnte ich ja mal
genug.
Wieder.
Ja, dann gab es ja noch eine News, dass China jetzt in großer Sorge um die schulische Leistungsfähigkeit seiner heranwachsenden Generation die Online-Spielzeit auf 3 Stunden pro Woche begrenzen möchte. Und ich glaube, unter der Woche darf gar nicht gespielt werden. Ach, das wäre natürlich für einen Vater wie mich, wäre das ja richtig super. Würde ich doch nur in China leben und könnte mit Hilfe der Staatstrojaner-Software meine Kinder endlich mal, wobei die gar nicht spielen, aber die müsste ich dann von TikTok und weiß ich nicht, was sie alles machen, Snap natürlich, könnte ich sie endlich mal abhalten und sie nur noch für die Schule pauken lassen. Ach, das wäre schön. Ja, aber es ist schon scary, also ich weiß nicht, also bei aller Liebe, das geht so ein paar Stufen zu weit ins Private hinein.
Naja, und es geht ja um die, Zitat, exzessive Nutzung von Online-Spielen und körperliche und geistige Gesundheit von Jugendlichen. Auch in Deutschland gibt es ja Behörden, die sich da Gedanken drüber machen, aber so weit sind wir noch nicht. Und wobei, also, ne, wenn du noch schön deine alte Offline-Konsole hast mit Datenträgern, kann man es vielleicht auch umgehen. Aber ja, also man rollt natürlich mit den Augen, aber du bist ja selber Erziehungsberechtigter. Wünscht man sich das nicht doch teilweise so mehr oder weniger heimlich, dass man sagt, wenn der Staater mal ein bisschen da was dicht macht, vielleicht gar nicht so dumm oder
eher nicht? Nee, also A, hast du eh keine Chancen. Jugendliche werden immer einen Weg um solche Verbote drumherum finden. Und alles, was du erreichst, also wenn du zum Beispiel deine eigene Behausung mit Videokameras und Schrittmeldern und Achtung, WLAN-Fans, da ist ein neues Gerät, hat sich eingebucht. Alles, was du damit erreichst, ist, dass sich die Kinder anderswo treffen und das willst du noch viel weniger. Und insoweit kapituliert man da sehr schnell, hofft, dass das, was man in den ersten, mal realistisch gesehen, 12-13 Jahren man den jungen Persönlichkeiten mitgegeben hat, dass das reicht, um sie durch die nächsten 5 zu bringen und schlägt ein paar Kreuze, wenn sie abends dann wieder nach Hause gekommen sind, sicher und wohlbehalten. Und insoweit traue ich auch chinesischen Jugendlichen zu, dass sie da einen Weg drumherum finden irgendwie.
Aber wir sind ja zum Glück A, volljährig, B, nicht in China und wir dürfen auch außerhalb der staatlich genehmigten Kernspielzeiten zum Controller greifen. Dann wechseln wir doch gleich rüber zu, was haben wir zuletzt gespielt. Ich glaube, es ist ein Titel, wo du auch mal kurz reingeguckt hast. Ich habe sogar ein bisschen länger reingeguckt und würde mich mal interessieren, wie dein erster Eindruck war.
Naja, wir reden jetzt beide, glaube ich, über Psychonauts 2, ein irrwitziges, Tim Schäfer-Humor triefendes, ja, was ist es denn, ein Action-Adventure wie so vieles, wo man vor allem am Anfang so die erste Stunde zumindest mal keine grundsätzlichen Probleme mit Zahnarzt-Szenarien haben sollte.
Der erste Level. Ja, also es ist im Wesentlichen würde ich es immer noch als ein 3D-Jump'n'Run bezeichnen. Es gab ja Leute, die bei Ratchet und Clank ein bisschen gemosert haben, da springt mir da gar nicht so viel. Also hier wird schon noch gehüpft, so mit Double Jump und überhaupt. Aber es gibt natürlich alle möglichen Psi-Fähigkeiten und viele Sachen zu entdecken. Und es wird auch so ein bisschen, was heißt geschossen? Man kann ja auch Sachen ergreifen und rumwerfen, um Gegner zu bekämpfen. Also ja, also Action-Adventure trifft es ja eigentlich immer. Das trifft ja eigentlich auf jedes Spiel heutzutage fast zu. Aber der Sprunganteil ist schon relativ groß. Und ich hatte ja aus Neugier zum ersten Mal in meinem Leben neulich versucht, das erste Psychonauts zu spielen, fand das auch jetzt nicht schrecklich, aber es ist schon ziemlich gealtert und ich muss auch nicht jedes Hübschspiel spielen und da sagte ich mir, dann warten wir doch bis zum Nachfolger und ja, auf den ersten Blick natürlich wird es sehr deutlich, es sind so etwa 15 Jahre, glaube ich, vergangen, mehrere Konsolengenerationen. Das sieht natürlich viel schnuckliger aus und es spielt sich einfach auch besser. Also die Steuerung, die Kameras, wirkt einfach alles etwas zackiger und griffiger und sehr professionell. Und am Anfang muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie sehr bist du denn erschlagen worden? Also man hat schon das Gefühl, sie machen hier ein Spiel für die Fans, was auch nicht verwunderlich ist, weil ursprünglich wurde das ja mit Crowdfunding auch finanziert. Und erst vor relativ kurzer Zeit hat ja Microsoft den ganzen Laden, also das Double Fine Studio, aufgekauft. Und also wenn man nicht das erste Spiel kennt oder Fan davon ist, ist das schon am Anfang viel Zeug, was sie einem um die Ohren hauen. Also dieses Handlungszusammenfassungsvideo allein habe ich ja Kopfschmerzen gekriegt.
Ja gut, es geht ja wieder, dass die Psychonauts da gegen diesen, ach Gott, wie heißt denn der Bösewicht da, kämpfen und erstmal im Vorspann quasi seinen Sohn, glaube ich, versuchen zu übertölpeln und ja, auf jeden Fall, ja, ich finde es vor allem spielerisch gar nicht mal so ohne, weil man hat relativ schnell doch etliche Psy-Fähigkeiten und muss auch gegen die verschiedenen Gegnertypen, übrigens, im Deutschen teilweise nicht so super übersetzt das Ganze, ist mir aufgefallen. Also tolle Sprecher, aber schlechte Übersetzung teilweise. Da muss man doch dann auch verschiedene Angriffsarten benutzen. Dann kann man irgendwann mal so auf einer Kugel quasi durch die Levels rollen, was wichtig ist, wenn der Untergrund Schaden macht. Was aber auch hilft, schneller zu sein und sich der Gegner zu erwehren. Und dann muss man doch auf einmal einige Sachen gleichzeitig machen und darf sich auch in den Gamepad-Tasten nicht vergreifen. Und für mich alten Gamepad-Legastheniker war das durchaus herausfordernd.
Ja, und das machen sie auch weniger gut als beim ersten Spiel, weil im ersten Spiel unser junger Held Rast lernt allmählich die Fähigkeiten und hier, weil es eine direkte Fortsetzung ist, die hat er nicht verlernt, was ja Rollenspiele manchmal gerne machen, ne? Also es kommt der Nachfolger, aber ach, wegen irgendeiner Amnesie oder weil die Spieldesigner es besser finden, fängst du mit deinen Fähigkeiten wieder von vorne an. Hier nicht, das wird dich von Anfang an buff. Und kommen auch noch mehr dazu. Aber ja, dadurch finde ich, ist der Einstieg nicht ideal. Und dann hast du ja schon gesagt, es geht los mit diesem komischen Zahnarzt-Level. Den fand ich jetzt auch so ästhetisch und so auch so nicht überwältigend. Also das hat mich jetzt nicht unbedingt begeistert. Dann kam aber eine Phase, wo es mir wieder dann besser gefallen hat, auch andere Levels und sich das von der Story entwickelt. Aber ganz ehrlich, jetzt nach ein paar weiteren Stunden, ich werde es wahrscheinlich sein lassen, weil gut, eh nie der größte Hüpfspiel-Fan aller Zeiten gewesen. Und das Spiel ist ein bisschen mit sich selbst zu sehr verliebt, sage ich jetzt mal ganz kess. Also es gibt sehr viele Cutscenes, die auch ständig alles unterbrechen und die Story und die sehr vielen Charaktere, die, wenn man die nicht kennt, also sie schmeißen ja da schon auch sehr viel an Handlung um die Ohren, die nicht immer ganz so witzig ist, wie man vielleicht hoffen wollte.
Ja gut, da hast du es von mehr gesehen vom Spiel als ich, weil ich kenne es tatsächlich nur von der ersten Stunde, die ich mit dem Anatol Locker aufgenommen habe, der Stunde der Kritiker. Aber um einfach mal zu verraten, ich habe dann gesagt, ich spiele es nicht weiter, weil das war genau das, was mich auch so ein bisschen genervt hat, der Humor, und ich schätze eigentlich den scharfer Humor oder den Double Fine Humor, aber der war mir manchmal so ein bisschen dick aufgetragen, sodass du das Gefühl hast, das gibt's einen Dialog nur, damit es wieder so ein bisschen skurriler Witz sein kann und so, oder hier in irgendeinen Schrank eingesperrt zu werden, wo man schon vorher weiß, ja, dann musst du da halt nackig raus wieder oder. Also, es ist so ein bisschen, ja, panelerhaft teilweise der Humor. Und da hätte ich mir fast mehr erwartet, muss ich auch sagen.
Und wo ich mir sicher war, dass sie das ein bisschen entschlacken würden, ist der ganze Sammelkram. Also auch beim ersten Spiel.
Nein, am überhaupt Anfang, nicht.
Sammel das dies, mach das.
Nein, kombiniert das. Das haben sie eher ausgebaut. Du musst ständig diese komischen Erinnerungen überall einsammeln. Das ist, also das hat mich nur genervt. Also und du brauchst nicht 10 oder 20, das sind dann gleich mal 100 pro Level. Und dann kriegst du natürlich nie alle. Dann fühlst du dich wie so ein kleiner Loser.
Ja, also und vor allen Dingen, wenn's das nur wäre. Aber dann gibt's auch teilweise wirklich auch spielerisch sinnvolle Sachen. Aber allein dieser Menüwulst, wo ich habe teilweise wirklich irgendwelche Upgrade-Systeme mal vergessen. Also man muss schon die Geduld haben. Also es ist sicher kein schlechtes Spiel, aber wenn man nicht schon Fan ist, ich weiß nicht, ob das Spiel so viele neue Fans gewinnen wird. Ich muss mal gucken, ob ich in einer ruhigen Stunde noch mal einen Versuch mache, aber ja, also in der Powerplay-Wertungsdiskussion würde ich vielleicht sowas im 70er-Bereich vorschlagen, weil was es auf jeden Fall ist, es ist wahnsinnig kreativ.
Ja, ja,
also der erste Level ist nicht so doll. Also was danach teilweise
noch kommt. Du hast ja dann diesen Hub, dann hast du die verschiedenen Welten, die danach noch kommen, also da ist schon viel an auch grafischer Abwechslung drin.
Ja, also es ist schon sehr abwechslungsreich und einfallsreich und auch so das Art-Design, da sind also echt tolle Sachen dabei, wo man wirklich sagt, Mensch, also da haben sie sich mal wirklich was einfallen lassen. Und das verstehe ich schon und ich glaube, dass da auch viele der 80-Plus-Wertungen herkommen, dass man sich da wirklich auch dran begeistert. Also es ist schon ungewöhnlich und da in gewisser Weise auch erfrischend. Aber man muss sich schon auch da ziemlich einarbeiten, sowohl in Story als auch in Spielmechaniken. Und hat sich jetzt zum Glück Double Fine aufkaufen lassen. Also mich hätte echt interessiert, was für ein kommerzieller Erfolg wäre das sonst gewesen. Ich habe es jetzt auch nur wegen Game Pass gespielt. Ja, gute Frage. Aber ich hoffe, dass sie dann wirklich mal als nächstes Projekt nicht gleich Psychonauts 3 machen und vielleicht mal was anderes wieder probieren.
Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zur heutigen Hörerfrage. Oder vielleicht machen wir ja sogar zwei, Heinrich. Die Frage zum Tage.
Ja, also ganz spannend fand ich zum Beispiel eine Frage, die hat auf Spieleveteran.de der Klaus gestellt, weil das ist ja fast eine Geschichte der Zeitschriftenlandschaft der späten 80er, die er hier skizziert. Es geht nämlich um die Disc-Magazine. Golden Disc 64, Magic Disc 64 und so weiter, die Spiele enthielten. Und der Klaus schreibt, ich kann mich nicht erinnern, dass die Powerplay über diese Spiele selber mal berichtet oder die womöglich getestet hatte, obwohl sie für den deutschen Markt meiner Meinung nach nicht unerheblich waren, ob des günstigen Preises. ASM scheint so ein, zwei Titel aber mal getestet zu haben. Und er nennt doch ein paar Beispiele, die ich ja gern auch zitiere. Das regt vielleicht Erinnerungen beim einen oder anderen. Spiele wie Die dunkle Dimension, Schwert und Magie oder Krieg um die Krone, also Ultima Klone, krude Strategiespiele. Lauter Sachen für Jörg eigentlich. Also die Frage ist jedenfalls, wie kam es, dass die Powerplay sich dazu ausgeschwiegen und die nicht getestet hatte? Keine Zeit, kein Geld, kein Interesse? Ja, wir hatten irrwitzig viele Spiele-Kurztests schon, weil wir damals auch ja teilweise Billigspiele und vor allen Dingen auch die ganzen Umsetzungen getestet haben. Und was mir auch immer in der Zeitschriften Zeitreise auffällt, meine Güte, hier noch eine Viertelseite und da noch. Also wir waren eh schon am Anschlag. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben die halt nicht als professionelle Spiele wahrgenommen. Das war für uns so im Grauzonenbereich. Also es war jetzt kein Listing zum Abtippen, aber es war für uns auch kein richtiges Vollpreisspiel. Und wir hätten die, wenn wir sie getestet hätten, dann nach den normalen Maßstäben. Also wer hätte jetzt nicht sagen können, na ja, das war ja nur vom Disc-Magazin, hat so ein Schüler gemacht und nicht ein großes Entwicklungsteam, sind wir mal nicht so streng. Das wäre bei der Powerplay nicht gegangen. Das heißt, viele von diesen Spielen hätten relativ schlechte Wertungen wohl gekriegt und Deswegen haben wir wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, und auch wegen des Zeitaufwands, das machen wir nicht. Also wir testen wirklich nur reine Spieleveröffentlichungen. Kann man im Nachhinein natürlich sagen, ist ein bisschen schade gewesen, aber wir hatten die Kapazitäten und auch das Interesse nicht wirklich, weil klar, die Spiele waren halt billig, aber also ganz ehrlich, der Powerplay-Redakteur, der hat also auch, wenn mal ein Billigspiel kam, das eher so mit der Kneifzange getestet. Wir haben uns natürlich auch für andere Sachen eher mehr interessiert.
Ja, und dann haben wir aber auch noch Zeit für eine zweite. Ich hätte hier eine von Blacksun84, die ich ganz interessant finde. Welche Hardware, die im Nachhinein unverzichtbar für euch war, habt ihr anfangs nicht beachtet? Und Blacksun84 selbst dachte zum Beispiel bis 2014, dass er kein Smartphone benötige, da er doch einen PC besitzt. Und er wird heute noch von seinen Freunden dafür ausgelacht.
Da bist du aber nicht der Einzige. Also ich glaube, relativ wenige Leute haben das mit dem Smartphone so vorhergesehen. Ich weiß noch, das war so 2006, 2007 bei Computec, da haben wir Dienst-Smartphones gekriegt. Und das war so ein Windows CE, also das damalige Windows für Handys quasi. Ich weiß noch, ich dachte mir, naja, das hat zwar eine Kamera, aber wenn ich ein Foto machen will, nehme ich doch eine richtige Kamera. War natürlich auch die Qualität natürlich noch nicht so toll. Aber ich habe zum Beispiel damals noch völlig unterschätzt, was für ein Unterschied das ist, wenn man das Ding halt immer dabei hat und dann immer spontan ein Bild machen kann. Also das sind halt so Sachen, da lag ich völlig daneben. Oder als die iPad-Ankündigung kam, ich dachte, so ein Blödsinn, gibt doch einen richtigen Computer oder man hat ja vielleicht damals schon ein iPhone gehabt, wer braucht denn das? Und das musste man auch erst mal ein bisschen benutzt haben, dass der Funke überspringt. Das waren so meine beiden Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann.
Ah, ich habe da erstaunlich viele Beispiele. Ich meine, Smartphone liegt natürlich nahe, aber mir hatte das noch einen Twist. Ich weiß noch, wie ich irgendwann bei einer IDG-Strategie-Meeting-Geschichte, da sind wir immer an schöne Lokationen, in schöne Hotels gegangen, haben immer tolle Sachen gemacht, dem Verlag ging es gut, aber es wurde auch wirklich ernsthaft gemietet, 2-3 Tage lang. Und da muss der Gunnar Lott das erste oder zweite Mal dabei gewesen sein, als der dann hier bei GamePro-Chef wurde. Und da saß der dann neben mir. Ich kannte die natürlich schon. Ich war ja seit Jahren schon mit GameStar als quasi Abteilungsleiter vertreten. Und der hatte so ein ganz faszinierendes Telefon. Und ich glaube, das war das Sony Ericsson P900 oder P90. So ganz kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war ein frühes Smartphone, das aber so eine Umklapptastatur zum Tippen hatte. Also einfach, dass du Telefonnummer noch eintippen konntest. Und klar, du konntest damit dann auch Texte eintippen. Oder ich glaube, ja, genau so. Und das war also ein technisches Wunderwerk. Ich war ganz neidisch und ich hatte dann wenig später auch so ein Ding und war also nach Gunnar Lott allerdings ein Early Adopter dieser faszinierenden neuen Gerätekategorie. 2 Jahre später oder so, ich habe, oder 3 Jahre, ich war mittlerweile weg von IDG und habe für einen anderen Münchner Verlag ein Magazin, das so 3 oder 4 Mal im Jahr erschien, namens PDA und Smartphone gemacht, kam das iPhone. Und wir haben das iPhone getestet und das war ein kompletter Verriss im Prinzip. Keine Tastatur, kein App Store, keine Software, das gab es am Anfang noch nicht, keine gescheite iTunes-Anbindung, bla bla blub. Und also, wenn ich mir jetzt heute überlege, weil ich bin überzeugter iPhone-Nutzer seit Jahren, ich muss vielleicht das Neueste haben, ich renne immer noch mit einem, was ist denn das überhaupt, einem iPhone X, einem Gebrauchten auch rum, weil mir das andere ins Wasser gefallen ist und es war dann doch nicht wasserdicht, wie ich bemerken musste.
Praxistest.
Auf jeden Fall, also mir geht es ja gar nicht mehr so, um da immer vorne dran zu sein, aber ich bin ganz überzeugter iPhone-Nutzer. Ich liebe diese Apple-Monopol- eingezäunte, du darfst eigentlich nicht wirklich was auf Geräteebene machen. Aber ich habe das total unterschätzt, wie sich das iPhone da entwickeln würde. Also das wäre so mein erstes oder mein Hauptbeispiel.
Ja, Das allererste iPhone war aber auch noch nicht so das Gelbe vom Ei. Also mein erstes war nämlich das 3G.
Und dann wurde das war schon cool. Richtig gut.
Und das App Store. Ja, ja, also von daher.
Aber ich rede wirklich vom allerersten. Und da waren wir halt im Prinzip Fachidioten bei PDN Smartphone. Das haben Leute getestet, die diese ganzen Geräte kannten. Und da war ja zum Beispiel Nokia ganz groß im Geschäft. Und Sony Ericsson und andere. Dann kamen so die Windows-PDAs. Psion war da noch ein Name, der von Belang war. Dann ging es mit GPS-Empfang und so weiter los. Und aus der Warte des Fachidioten konnte man das erste iPhone eigentlich nicht ernst nehmen. Aber es hat sich gezeigt, wenn genügend Leute etwas schön finden und einfach kaufen, dann kann es sich halt auch entwickeln.
Wie viele Jahrgänge hatte sich das PDA-Magazin dann noch gehalten gehabt am Markt?
Wir haben es dann noch in Media, es gab es insgesamt nur 3 Jahre lang oder 2,5. Wir haben es dann noch in Media, also Media Phone umbenannt, was ich schon nicht so glücklich fand. Und dann ging es relativ schnell den Bach runter. Aber ich habe die Hefte immer noch sehr gerne. Ich habe die archiviert neben meinen GameStar und so weiter Heften und PC Player. Das war doch eine schöne Pionierzeit, aber man sieht, als Pionier ist man dann nicht immer auch der Erfolgreichste, auch nicht im Zeitschriftenmarkt. Anyway, das war ein Beispiel. Anderes Beispiel, ich weiß noch, wie ich es zwar technisch faszinierend fand, aber eigentlich belacht habe, als die Autonavigationsgeräte aufkamen. Denn ich war ja gewohnt, zu fernen Spiele- oder auch Rollenspielmessen zu fahren, indem ich einen dicken Deutschlandatlas einfach im Auto hatte. Und im Prinzip, man brauchte ja eigentlich auch nur so ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen, ob man jetzt nach Norden fährt, wenn man von Stuttgart aus damals noch Hamburg anvisiert zum Beispiel. Oder ich bin auch hier zum Vorstellungsgespräch zu euch damals, bin ich natürlich nicht mit Navi gekommen. Da habe ich mir gedacht, ach Stuttgart, da geht's nach München. Und dann habe ich mich halt so irgendwie ab Feldkirchen durchgefragt bei irgendwelchen einheimischen älteren Damen, deren Antwort ich leider nicht verstehen konnte. Das ging aber alles. Und darum habe ich dann sehr belächelt, als dann schon zur GameStar-Zeit so Leute wie, glaube ich, Toni Schweiger oder auch hier unser Imperator, die hatten dann schon Autonavigation, weißt du? Und am Anfang waren die ja noch total auch so, ja, unfähig, muss man sagen. Wenn du nicht genau auf dem einmal berechneten Weg geblieben bist, dann kam ja nur noch, wenden Sie, wenden Sie, wenden Sie. Aber wenn ich mir heute vorstelle, ich meine, wir fahren nach Italien, ich fahre in München, also finde ich kein Ziel mehr ohne Navigation so in etwa. Das ist so das zweite Beispiel, wo ich echt nie gedacht hätte, wie wichtig das werden würde.
Das war für mich von Tag 1 an die großartigste Erfindung der Menschheitsgeschichte, weil ich habe A, keinen Orientierungssinn und B, auch die Interpretation so von Straßenschildern, wie ich manchmal so ein bisschen zu, was genau hier, also das war, die PC Player hätte es fast nie gegeben, weil ich mal zu einem wichtigen Vorgespräch mit Michael Scharfenberger damals 2,5 Stunden zu spät kam, weil ich das nicht gefunden habe, wo er wohnt. München ist auch sehr verwirrend. München hat so viele Krümmungen.
Ja, das stimmt. Aber du, ich weiß noch, wie heute, also gerade schon erwähnt hier Imperator, also ich meine natürlich Raumschiff Games, also der Walter Reindl, unser Hardware-Experte damals oder einer der, wie ich bei dem saß im Auto und er hat mir das stolz vorgeführt, er hat einen BMW gefahren und dann hieß es immer nur, wenden Sie. Also, nee, das war, klar, heute schätze ich es, aber damals, ich war es gewohnt, ich bin 2x4 oder 5 Wochen durch die USA gefahren, auch nur mit Straßenatlassen im Gedruckten. Das hat alles funktioniert.
Also Black Sun 84 ist nicht alleine. Ich glaub, die meisten von uns haben solche Geschichten. Ja, übrigens, darf ich auch Hardware erwähnen, die ich anfangs nicht beachtet habe und auf die ich heute noch gut verzichten kann. Also Virtual Reality.
Da kommen ja eh nur VR-Brillen.
Nein, ich glaube, das sprengt den Rahmen etwas.
Ja, aber wirklich eine schöne Frage. Mir fielen auch noch ein paar andere Sachen ein. Und ich glaube, man kann das endlos weiterführen. Man kann auch mal in die Küche schauen, wie viel einfacher es man da teilweise hat heutzutage.
Aber das so Küchenhardware. Also nee, das ist ein eigenes Schwerpunktthema mal. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen der Sendung.
Apropos unverzichtbar, wir müssen uns hier auch noch selbst promoten, weil wir sind ja in einer kostenlosen Sendung für alle heute.
Ja, und da der ganz kurze, unauffällige Hinweis, dass, wenn ihr euch fragt, wo eigentlich die Episoden mit der ungeraden Zahl, wo die sich verstecken, dann guckt mal auf patreon.com/Spieleveteranen nach. Für Spieleveteranen-Unterstützer gibt's nämlich doppelt so viele Folgen, jede Woche eine neue Episode. Und ansonsten, wer uns nur im Feed hört, der möge auch mal auf spieleveteranen.de vorbeischauen. Da gibt es die ganzen Timecodes und so manchen Link. Und das war's auch schon mit unserer Selbstdarstellung. Da können wir eigentlich zum nächsten Programmpunkt schreiten.
Und das ist die Zeitreise. Hey Heinrich, wie soll denn das gehen? Die Zeitmaschine ist noch voll mit deinem Urlaubskrempel, Strandmatte, die Förmchen für deine Sandburgen. Kannst du das mal schnell rausräumen, bitte?
Urlaubskrempel? Ich bin aber an den Schreibtisch gekettet. Und wer muss überhaupt Urlaub machen, wenn er ja in vergangene Jahrzehnte zurückreisen kann? Und das ist doch Erholung genug, in den alten Zeitschriften zu blättern. Oder so sagt man das immer den Mitarbeitern, wenn sie ganz hoffnungsfroh ihre Urlaubsantragsformulare einreichen.
Naja, wir haben ja erst verraten im letzten Podcast, dass zumindest ich im Wandschrank in Florenz aufgenommen habe. Aber ich bin auch wieder zurückgekehrt. Ist übrigens sehr traurig, wenn man im Ende August so aus Italien zurückkehrt, dann legt man innerhalb von 5-6 Stunden eine Reise vom Spätsommer in den Herbst immer zurück mit einem geradezu gesundheitsschädlichen Temperaturgefälle und Flüssigkeitszugewinn, also die Flüssigkeit, die von oben runter tropft. Ach Gott, ja, aber jetzt hält mich nichts mehr vom Arbeiten ab hier. Und wir steigen in die Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr 2011.
Da blicken wir, wie so oft, zuerst mal auf das Titelbild der GameStar. Und das stand im Zeichen eines Online-Rollenspiels, auf das man sich damals ganz, ganz doll gefreut hat. Und eine Preview jagte die andere, aber jetzt kamen dann die Previews, um allen Previews ein Ende zu setzen, denn der Titel verspricht uns Schluss mit Halbwissen. BioWare packt aus und damit ist nicht nur der Urlaubskoffer gemeint, sondern die Infos über, ich zitiere weiter vom Titeltext, das größte Spiel aller Zeiten. Und GameStar verspricht uns, so funktionieren Instanzen, PvP, Raids, Sex, KI-Begleiter. So funktioniert Sex.
Das hätte mich auch schon mal interessiert, genau. Schade, dass ich da nicht aufmerksam genug gelesen habe anscheinend damals. Aber immerhin, es ist schon ein schönes oder Lust zum Kauf machendes Titelbild, oder?
Sieht toll aus, ja. Offensichtlich ist das einer von den weniger guten, so die Hautfarbe und der Blick und die Farbe des Laserschwerts, das ist irgend so ein Darf irgendwas. Und ja, also The Old Republic, wie so oft bei Preview-Titel-Stories sagen wir ja, mal gucken, wenn der Test kommt, da können wir noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Und was ich aber ganz putzig fand im Preview-Fazitkasten von Michael Graf, der das Potenzial als sehr gut beschrieben hatte. Da schrieb er also fast schon verzweifelt, bringt es zu Ende. Das klingt irgendwie so etwas negativ nach Gnadenschuss, aber also man hatte damals schon sehr lange gewartet und das schon auf vielen Messen gesehen. Ich habe da auch das ein oder andere Interview geführt und ja, irgendwann kam es dann auch und ist inzwischen ein Free-to-Play-Titel, also es war dann nicht der World of Warcraft-Killer, den man vielleicht sich erhofft hatte bei EA, aber war eigentlich ein sehr ordentliches MMO, aber ich habe es auch seit den letzten 10 Jahren dann auch kaum mehr gespielt.
Nee, ich fand es anfänglich spannend, aber da reden wir vielleicht noch drüber, wenn wir den Test dann auch in ein paar Ausgaben haben. Sonst noch spannend finde ich auf dem Titel, sie haben Titan Quest, ein ja im mythologischen Altertum angesiedelter Diablo-Klon, hatten sie drauf und das war ja schon mal eine schöne Vollversion, muss man wirklich sagen.
Ja, und wenn wir dann in den Testteil gucken, da enttäuscht uns die GameStar ein bisschen. Das hatte aber Termingründe, denn zu vielleicht das prominenteste Spiel dieser Ausgabe, das war Deus Ex Human Revolution, mit großer Spannung erwartet, nach vielen Jahren ohne Robin Spector, sondern mit einem neuen Team in Montreal wurde also die Kultserie Deus Ex fortgesetzt, aber in der Ausgabe gibt es nur einen Lesertest, aber keine GameStar-Wertung. Ja, die Begründung lautete, der PC-Version von Deus Ex 3 fehlt noch der letzte Schliff. Für einen finalen Test reicht es deshalb nicht. Also das war mal so ein Fall, wo man vielleicht eine Testversion hatte, aber da klemmte noch was, da musste noch was gepatcht werden. Und ich habe aber hier das Zusatzmodul der Zeitmaschine installiert und habe mal kurz einen weiteren Monat in die Zukunft geguckt. Also die Wertung, die hier noch nicht vergeben werden konnte, die war dann letztendlich bei der GameStar 85% für ein Spiel, das ich auch ganz gut in Erinnerung habe, bis auf dann der erste Bosskampf, der war schon sehr anstrengend, wurde glaube ich auch gepatcht. Aber die GameStar hatte natürlich Printvorläufe. Ihr bei Gamers Global, schalten wir mal da kurz rüber. Was habt ihr denn zu Human Revolution so getestet?
Also wir haben es richtig getestet. Das ist einmal mehr die Gnade des Online-Magazins, das halt nicht an feste Printzyklen gebunden ist. Und wir haben dem 9-0 gegeben. Und zwar war der Harald Frenkel unser Tester. Und der war sehr angetan. Er schrieb unter anderem, Human Revolution erreicht sicher nicht den Status eines Klassikers, so wie es bei Deus Ex der Fall war, doch wer sich nur ansatzweise für Action-Titel mit Hirn interessiert, muss es haben. Es erzählt eine tolle Geschichte, ist abwechslungsreich, wirkt sehr erwachsen und braucht sich künstlerisch keinesfalls hinter einem guten Film verstecken. Derart intelligente Shooter, die man nicht mal zwingend als Shooter spielen muss, gibt es viel zu selten. Das Dr. Gamers Global Team empfiehlt, ach was, es befiehlt zugreifen, aber bitte auf schwer spielen.
Was? Gut, das sieht man wieder, wie die Geschmäcker unterschiedlich sind, wenn das einzige Problem ist. Nee, aber ich hab's, wie gesagt, also bis auf ein bisschen Bosskampffrust, aber den habe ich ja öfters. Habe ich das gar nicht ungern gespielt, ob bis ganz zum Ende, weiß ich nicht, aber ich hatte das wirklich so privat zum Spaß. Ich war dann eher enttäuscht irgendwie vom Nachfolger dann, das Mankind Divided, das kam ein paar Jahre später, aber ja. Human Revolution, das ist auch, glaube ich, so 10 Jahre später, so auch im kollektiven Erinnerungsbewusstsein der Spielermenschheit, glaube ich, in guter Erinnerung geblieben.
Durchaus positiv geblieben. Ich weiß noch, was mich so genervt hat an dem Titel. Zum einen die Bosskämpfe, die haben mir nicht so gefallen. Die sind so aus dem normalen Raster des Spiels so ein bisschen rausgefallen. Und zum anderen hat mich die Munitionsknappheit aufgeregt. Ich meine, du bist da ein Geheimagent, der da auf Einsätze geschickt wird und er kriegt so ein Magazin mit und vielleicht noch ein Streichholz. Da würde ich mir wünschen, bei den Elite-Agencies der nahen Zukunft, dass sie so ein bisschen das Budget nicht nur in Marketing und schöne Büros investieren, sondern auch in die Ausrüstung ihrer Agenten.
Ja, das soll der Spieler dazu ermutigt werden, vielleicht ja, alternative Lösungswege zu finden und nicht immer alles über den Haufen ballern.
Das ist ja völlig okay, aber wer wie ich zum Beispiel nicht so gerne schleicht oder zwar gerne schleicht, aber danach regelmäßig 3 Minuten und 10 Sekunden jegliche Geduld verliert, und der zusätzlich auch nicht so der treffsicherste ist mit dem Gamepad, der hätte einfach gerne mehr Munition, weil das soll ja auch gehen bei den Spielen. Also ist ja schön, dass du schleichen statt nur ballern kannst, aber wenn du ballern gar nicht machen kannst, weil es zu wenig Ballermunition gibt, ist es halt auch verkehrt. Also insoweit, ich hätte es jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mit einer 9-0 bewertet, aber es war schon ein sehr gutes Spiel.
Da kommt aber gar nichts mehr nach, da hat man auch keine Gerüchte gehört, oder? Bei Neuspielen der Serie.
Ich weiß von nichts, nö. Und E3 ist jetzt durch, die fantastische Gamescom ist jetzt durch. Da kommt in naher Zukunft zumindest nichts.
Aber hier in der GameStar ein Test zu einem Spiel, wo ich überzeugt davon bin, dass du bei Gamers Global da auch mindestens 10 Seiten gemacht hast. Denn es ist eine Serie, von der ich weiß, dass du sie durchaus schätzt. Ich rede vom Panzergeneral Enkel. Panzerkorps mit 85% in GameStar bewertet. Und was hast du in Gamers Global gegeben?
Ich muss mal kurz weg, aber du kannst es selber blättern, also Hüstel und tschüss. Okay. Und Panzerkorps 2 hat mir sehr gut, nein, also wir haben Panzerkorps damals irgendwie, ich weiß nicht, haben wir es ignoriert, nicht gesehen, als bloße Kopie von Panzergeneral abgetan, weil das war ja keine offizielle Fortsetzung oder sowas, das war im Prinzip ein Rip-Off von Panzergeneral, aber halt ein so gutes, dass es gefühlt 17 Add-ons bekommen hat und auch in der Spielergunst wirklich immer hoch geblieben ist, darum ja dann auch der Nachfolger. Aber wir haben das nicht. Lass uns mal den Martin Deppe zitieren, der es für die GameStar getestet hat. Mit 85% übrigens. Kann ein in der PC-Zeitrechnung prähistorisches Spiel heute noch begeistern, wenn man es nahezu unverändert lässt? Ja, es kann. Und nicht nur, weil ich als prähistorischer Stratege das Original mag, sondern weil das Truppentüfteln auch heute noch perfekt funktioniert, die Kernarmee motiviert, das Aufrüsten immer neue Möglichkeiten bietet. Panzerkorps kann ich dadurch auch allen empfehlen, die Panzergeneral nie gespielt haben.
Ja, und die große Panzerliebeserklärung setzt sich auch fort, denn sehr passend auf Seite 112 in der Rubrik Hall of Fame hat dann Martin auch noch gleich das Vorbild vorgestellt, also den Panzergeneral von SSI.
Ach, an den das ich war auch noch Zeiten. Entfinde. Ja, aber ich habe doch noch was gefunden bei Gamers Global im selben Zeitraum. Es ist nicht ganz Panzerkorps, aber es ist eigentlich ganz ähnlich. Battlefield Academy, das war so ein eher so, ja, so ein Casual Panzerrumgeschiebe. Dass ich mit 6,5 im Nachhinein betrachtet echt zu kritisch bewertet habe. Aber wenn ich mich da kurz zitieren darf. Ein kleines Juwel, sofern es euch um simpel zu steuernde, aber glaubwürdige Gefechte zwischen einzelnen Panzern und Infanterietrupps geht. Die völlig lieblosen Kampagnen kosten Battle Academy einen ganzen und die durchwachsene Technik einen weiteren halben Notenpunkt. Wer gerne Einzelgefechte spielt, kann von einer 7 oder 7,5 ausgehen. Und ich muss echt da nochmal eine Lanze brechen für Battlefield Academy, vor allem, weil die Panzerchen, wenn sie zerstört wurden, so schön gequalmt haben danach. Das hat echt so toll ausgesehen. Es gab es auch eine Fortsetzung, es gab es auch für iPad und Co. Also wem das mal irgendwie für einen Fünfer oder weniger irgendwo begegnet in einem Online-Shop und wer so Runden Taktik mag, ohne wie bei Panzerkorps 2 so dieses ganze komplexe und missionsübergreifende, der kann ruhig zuschlagen, das ist echt ein schönes Spiel.
Dann, was mir in der GameStar noch aufgefallen ist, ist ein Kontrollbesuch. Das ist eine Rubrik, wo man sich nach dem Test dem Spiel doch mal wieder nähert, nach einer gewissen Zeit, weil ja, und das war schon vor 10 Jahren der Fall, in der Online-Neuzeit ständig was gepatcht und geändert wird. Und da gab es auch einen ganz guten Anlass, denn Team Fortress 2 wird ja auch heute noch ganz gern gespielt von Valve. Das war ja ursprünglich Bestandteil der Orange Box, also ein Spiel, für das man Geld bezahlt. Und vor gut 10 Jahren, da ging noch ein Aufschrei durch das Internet, wurde das auf Free-to-Play umgestellt. Gab es natürlich die ähnlichen Bedenken nach dem Motto, jetzt kann hier jeder ungewaschene Unhold sozusagen hier da auch mitmachen. Aber es hat dem Spiel sicher nicht geschadet. Ich glaube, dass es heute noch, gerade weil es Free-to-Play ist, kommerziell sehr erfolgreich für Valve, weil man halt, ich glaube, Hüte und andere Sachen, ich habe es auch lange nicht mehr gespielt, kaufen kann. Die Petra Schmitz hat jedenfalls im Rahmen ihres Kontrollbesuchs festgestellt, dass das immer noch ein sehr gutes Spiel ist. 92% dieser Recheck war dann auch die höchste Wertung in der Ausgabe. Und die Petra schrieb, in der jetzigen Form dürfte Team Fortress 2 etwa 3-mal so umfangreich sein wie noch bei der Erstveröffentlichung. Dass der Titel inzwischen kostenlos über Steam zu beziehen ist, tut unserer Begeisterung überdies keinen Abbruch. Mehr Teilnehmer gleich mehr Server gleich mehr Auswahl gleich mehr Spaß. Das sind mal Mathe-Textaufgaben oder Gleichungen. Und ja, das sind so diese Ewigspiele, die gibt's, die gab es immer wieder. In der Ausgabe wird ja auch Minecraft zum Beispiel auch erwähnt. Aber ich glaube, wir haben beide das Problem, also wir haben das mal alle mal gespielt, aber das über Jahre zu verfolgen, das...
Nee, ja.
Ja, vor allen Dingen, ich bin gespannt, ich glaube, Fortnite wird uns noch überleben, oder? Also auch diese ganzen Marketingkräfte, die da wüten.
Ja.
Und wer nicht alles ein Konzert macht und Will Smith tritt in Fortnite auf, ich sehe den Lustgewinn nicht, aber es ist halt eine andere Generation.
Na, es ist halt cool insoweit, als du mit dieser Person, die ja dann schon auch in der Regel wirklich zumindest, weiß ich nicht, an irgendeinem Headset-Mikro sitzt, während da ein anderer für ihn lustige Gesten macht mit der extra gebauten Avatar-Figur. Es ist halt schon dieses, mit einer berühmten Person im selben virtuellen Raum zu sein. Ja, also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Es zieht mich allerdings deswegen auch nicht nach Fortnite oder so.
Du brauchst das nicht, weil du bist ja mit mir zusammen im virtuellen Raum. Da ist ja dein Bedarf an berühmten Personen gedeckt, oder? Und wir können interagieren.
Wenn du das so formulieren möchtest, wage ich es jetzt nicht, dir deine Illusion zu nehmen. Wo die GameStar lustigerweise nur eine Anzeige im Heft hatte, nämlich Tropico 4, das konnte Gamers Global schon testen. Da schrieb der Christoph Licht, selbst wer Teil 3 nebst Add-on bereits besitzt, weil er halt ausgeführt hat, dass im Prinzip viele der Neuerungen von Tropico 4 schon in Tropico 3 nachträglich eingebaut worden waren, der findet immer noch viele spielerisch interessante Verbesserungen abseits der Grafik. Fans von Aufbauspielen und Wirtschaftssimulationen, die vom zähen Spielablauf nicht abgeschreckt werden, können bedenkenlos zugreifen. Und das war ihm eine 8.0 wert.
Ja, gut möglich, dass wir das dann in der nächsten GameStar-Ausgabe auch noch mal wiedersehen. Und ein anderes sehr hochbewertetes Spiel von euch, so aus dem Zeitraum August, glaube ich, war das, bei Gamers Global, das sagt mir gar nichts, war auch ein deutsches Adventure. Also da war ich auch vor 10 Jahren nicht ganz so aufmerksam. Und was ist denn das für ein 9.0-Spiel gewesen?
Das war Harveys neue Augen und auch wenn du es mit deiner vielleicht auch räumlichen Distanz ignoriert hast, das war wirklich ein ganz tolles Adventure. Das war quasi die Fortsetzung zu Edna bricht aus. Mit Edna bricht aus ist Daedalic so richtig auf die so von aus dem Nichts kommend fast auf der deutschen Studioszene erschien oder auch Publisher-Szene dann später. Und Harveys neue Augen war einfach ein sehr abgedrehtes, aber auch sehr gutes Adventure. Und Philipp Spielker lobte damals bei uns: eine derart glaubwürdige und unterhaltsame, konsistente Mischung aus kluger Story, überbordender Fantasie, triefendem Sarkasmus und teils bitterbösem, makabrem Humor ist ein mutiges Unterfangen. Wir sind froh darüber, dass es nicht in die Hose gegangen ist, sondern dass das Ergebnis das wohl beste Adventure in der bisherigen Geschichte von Daedalic ist. Für Edna-Fans ist Harveys neue Augen sowieso ein No-Brainer-Kauf. Ja, und dann noch ein Test von Gamers Global, wo ich mir noch gut dran erinnere, weil das über ein langes Wochenende durch einen extra anreisenden Autoren, der auch seine damals auf jeden Fall, glaube ich, noch Freundin mitgebracht hat, mittlerweile machen sie meines Wissens zusammen einen Reiseblog als Hauptberuf, der Bernd Wehner also, testete für uns Driver San Francisco. Und den Test finde ich ganz interessant, weil wir da auch so ein Feature drin hatten, das wir aus irgendwelchen Gründen seitdem wieder abgeschafft haben, nämlich so ein kleines Streitgespräch zum Scrollen mit so kurzen Statements von in dem Fall Bernd und mir.
Ah, PC Extreme, da habt ihr das hier.
Entschuldigung. Kann sein, aber konnte man, ja, wir können mal vergleichen, wer damit angefangen hatte. Ja, genau, also ich fand es nicht ganz so toll. Und Driver San Francisco war das Driver, das das Shift-Feature eingeführt hat. Und Shift hieß, du konntest, außer wenn es gesperrt war in Missionen, konntest du jederzeit in irgendein Auto, das auch noch da in der Gegend rumfuhr, wechseln. Das heißt, wenn du zum Beispiel Mist gebaut hast, das passiert mir bei solchen Spielen übrigens erstaunlich häufig, und du irgendwo reingefahren bist, dann springst du noch schnell in ein anderes Auto und fährst einfach weiter. Und das war schon recht cool, aber das hat halt auch aus meiner damaligen Co-Tester-Sicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den Witz rausgenommen. Also einerseits war es cool und du hast es natürlich ausprobiert, aber zweiterseits warst du jetzt nicht mehr so darauf gepolt, dass du dein eigentliches Auto irgendwie sicher um die Ecke gebracht hast. Und dazu kam noch, dass es in dem Spiel auch so Autos zu kaufen und freizuschalten gab, was auch wiederum so ein bisschen witzlos aus meiner Sicht war, wenn du jederzeit in irgendein Auto reinspringen konntest. Aber auf jeden Fall, der Bernd Wehner hat es gut bewertet mit 8.5 und schrieb: Mit Driver San Francisco hat Ubisoft ein sehr gutes Story-Rennspiel erschaffen. Die Geschichte rund um Koma-Patient Tanner, seinen Sidekick Jones und Schwerverbrecher Jericho ist zwar etwas abgedreht, aber fesselnd und motivierend. Das innovative Shift-Feature mag Rennspielpuristen abschrecken, fügt sich aber gut ins Action-Geschehen ein. Lediglich kleine technische Mängel und Balancing-Ungereimtheiten trüben den Gesamteindruck. Ah, und mir fällt jetzt noch ein, was ich damals auch nicht toll war. San Francisco, das kennt man ja so als Spielejournalist, als Stadt. Und ich habe dann verzweifelt versucht, das Moscone Center zu finden und ein, zwei andere Sehenswürdigkeiten, die ich selbst kannte. Aber da war irgendwie halt irgendwie so ein Standard-Stadtblock hingeflanscht, aber halt nichts, was irgendwie an das doch recht bekannte Moscone Center erinnert. Da war ich auch noch enttäuscht.
Ich glaube, da musst du immer noch Watch Dogs 2 spielen, was relativ detaillierte San Francisco-Darstellungen angeht. Das kam erst ein paar Jahre später. Also
da war die Technik wahrscheinlich auch noch nicht so weit. Oder es kann ja auch durchaus sein, dass es irgendwie rechtliche Bedenken gab oder keine Ahnung.
Ach, die Driver-Serie. Also damals, so seit dem ersten Spiel, wie war das mit dem mit der Prüfung?
Ja, in der Tiefgarage.
Und das hat mich dermaßen angenervt.
Genau, wo 90% der Leute schon rausgefallen sind.
Da war die Serie für mich gestorben, auch wenn das Spiel dann vielleicht doch ganz ordentlich war.
Aber ich habe zwar immer noch etwas Sand hier zwischen den Zehen durch deine mangelnde Aufräumarbeit, aber ich glaube, wir gehen zurück in die Zeitmaschine und kurbeln uns ins Jahr 2001.
Ich blicke auf das Titelbild der 20 Jahre alten GameStar-Ausgabe 9/2001 und da ist ein bedrohlicher, auch ein bisschen kantiger Herr mit Sonnenbrille, der freundlicherweise seine dicke Knarre nicht direkt auf mich richtet, sondern die Kugel so etwas zur Seite schießt und da ist so ein Schwirreffekt dabei, als wollte man damit so vielleicht eine Zeitlupe andeuten wollen. Wer war denn dieser freundliche Herr?
Du verrätst immer alles. Wir könnten doch die Hörer selbst nachdenken lassen, was dieser Ripple-Effekt bedeuten soll. Es geht natürlich um Max Payne. Einer der mittlerweile, kann man das schon sagen, großen 3D-Action-Shooter-Klassiker. Und dieses Spiel hat den natürlich aus Matrix geklauten Bullet-Time-Effekt eingeführt in die Computerspielerei. Und wir erinnern uns, man hechtete sich bei Max Payne dann immer so nach rechts oder nach links oder nach hinten oder nach vorne. Und dann konnte man, wenn man noch genügend Zeitlupe-Energie hatte sozusagen, das Ganze verlangsamen. Das heißt, die Gegner und man selbst war eingefroren oder stark verlangsamt. Man fiel dann quasi sehr langsam zu Boden beim Hechten. Aber währenddessen konnte man in normaler Geschwindigkeit die Gegner anvisieren und Kugeln loslassen. Und dadurch hatte man natürlich einen großen taktischen Vorteil. Und das Spiel war auch darauf ausgelegt, dass man immer wieder so in die Räume reinhechtete und gleich mal 5, 6 Gegner erschoss, bevor es dann wieder in die Normalzeit ging. Weil andernfalls hatte man keine Chancen gehabt.
Also das habe sogar ich damals privat gespielt. Das war ein absoluter Pflichttitel. Es wurde vorher viel drüber geredet und es war auch recht spektakulär. War auch relativ ungewöhnlich, ne, dass es ein Third-Person-Shooter war. Man hat also den Helden gesehen, auch dem auch wahrscheinlich aus der Matrix-Kollektion entliehenen langen Mantel, der da so schön malerisch weht. Und das war schon ein Spaß, aber mich interessieren natürlich hier die Geschichten hinter den Tests. Und was mir jetzt hier auffällt, ist, dass ihr ein Foto noch abdruckt von 4 glücklichen Redakteuren, die da ihre Max Payne-Schachteln in die Kamera halten. Das war ja nun nicht immer der Fall und ich erinnere mich, wir hatten mal was Ähnliches gemacht mit irgendeiner Tomb Raider-Folge. wo wir quasi ein Beweisbild hatten, wir haben die fertige Version. Bei Tomb Raider ging es halt damals darum, dass der Publisher versucht hatte, einem anderen Medium einen Exklusivtest zuzuschustern. Und wir wollten damit also demonstrieren, hier, wir haben das nicht aus irgendwelchen dubiosen Quellen. Wir waren so schnell, wir haben wirklich das kaufen und testen können. War das bei Max Payne ähnlich?
Wenn ich das wüsste, Heinrich, würde ich es jetzt allen verraten. Aber in dem Fall weiß ich es einfach nicht mehr. Es kann aber auch sein, weil da Intensivtest drüber steht, dass es eher auch darum ging, vielleicht sich von Mitbewerbern abzugrenzen, wo wir der wahrscheinlich zutreffenden Meinung waren, dass wenn sie es testen würden, sie nicht so wahnsinnig viel Zeit reinstecken konnten. Und wir hingegen, wir haben zu viert das quasi genau untersuchen können. Das war quasi zumindest der Eindruck, den wir wecken wollten. Und ich glaube, es war eher sowas, als dass wir es nicht testen durften oder so. Und wir haben ja dann auch schon auf dem Titel plus Komplettlösung geschrieben. Wir haben wirklich einen großen Batzen Seiten da gemacht, 11 Seiten. Wir haben Tuning-Tipps gemacht, darum durfte auch der Michael Galuschka eine Version bekommen. Der war da für diese Sachen zuständig. Und ich glaube, mehr war da nicht dahinter.
Ja, jetzt sind wir schon so tief in Max Payne drin, dann können wir auch gleich den Test noch zu Ende zitieren sozusagen oder die Wertung auch verraten. Das waren dann doch 88%, sehr ordentlich. Die 90 ist es nicht geworden. Und ja, so viele Tester zur Auswahl. Du darfst dich selbst vorlesen, das musst du selber ausbaden.
Danke. Der Jörg Langer schrieb... Der Bullet-Time-Modus und die Zeitlupensprünge sind dermaßen genial, dass auch der 100. Shootout noch packend bleibt. Selbst wenn sich mal 5 Gegner in Folge mit dem Baseballschläger umhauen lassen, weil sie hintereinander durch eine Tür gelaufen kommen, die KI ist stark und sorgt immer wieder für brenzlige Situationen.
Ja, und der Paul Kautz schrieb in seinem Meinungskasten, neben all den anderen Dingen ist Max Payne vor allem eines – teuflisch schwer. Gerade die letzten Abschnitte des dritten Kapitels haben es in sich und erfordern geiziges Haushalten mit den Painkiller-Vorräten. Der Rest ist spielbare Coolness. Es kann sein, ich glaube, durchgespielt hatte ich es nicht. Das hatte vielleicht seine Gründe.
Ja, aber ich habe es durchgespielt, weil es hat ja auch noch eine wirklich tolle Story. Du erinnerst dich sicher, die wurde so mit diesen...
Die Rückblenden, ne?
Dieser Reibeisenstimme genau vertonten, so gezeichneten Rückblenden erklärt, so mit so ganz auch stimmungsvollen, überwiegend schwarz-weiß, glaube ich, gehaltenen, gezeichneten Szenen. Also es war schon ein starkes Spiel. Ja, und das hat natürlich auch der Peter Steinlechner als Haupttester erkannt. Mit Karacho in einen Raum voller Polygongangster springen und sie dann künstlich verlangsamt mit tödlicher Präzision nacheinander wegputzen. Den Jungs von Remedy ist damit etwas gelungen, das wir hoffentlich noch in weiteren Titeln finden. Sehr, sehr, sehr prophetisch, lieber Peter. Dieses Feature, das gab es dann doch noch das eine oder andere Mal bis heute. Und er lobt auch noch die Story und die gut gemachten Comics. Und ist dann aber enttäuscht von den tristen Umgebungen. Graue Wände, matte Böden und fahle Decken ohne Ende. Letztlich gibt's hier aber vor allem dank der spektakulären Kämpfe immer noch genug Grafikbombast. Und das führte, wie gesagt, insgesamt zu 88%.
Und es ist sicher eins von den Spielen, wo man ein gewisses Alter haben muss, um diese technische Faszination nachvollziehen zu können. Nach heutigen Maßstäben vielleicht nicht mehr ganz so beeindruckend. Damals war es auf jeden Fall ein Hingucker. Apropos Hingucker, hast du noch selbstkritische Titelgestaltungsanmerkungen zu Max Payne und der Ausgabe?
Ja, ich find's gar nicht mal so ein tolles Cover. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir da selbst noch dran gegangen sind, also unser Hannes Helfer da, der externe Layouter, aber irgendwie wirkt...
Die Hand sieht komisch aus.
Die Hand sieht komisch aus. Das
also man könnte meinen, also er hätte da eine echte Fotohand genommen.
Ja,
und irgendwie da irgendwie reinmontiert. Also wie ein Fremdkörper.
Ja, aber dafür ist er auch wieder zu eckig. Und ich finde, das Gesicht ist so seltsam. Also die Mundpartie wirkt fast wie ein Foto. Und dann die draufgeklebte Sonnenbrille, die wirkt wie aus so einem Clipart-Programm. Also irgendwie, wenn man länger drauf guckt, wirkt es ein bisschen seltsam. Aber mei.
Aber der Kugelzeitlupeneffekt, der da hinter den Texten versucht, so nach vorne zu schießen, der ist gelungen. Und es war natürlich, also der Redaktionsschluss, der wird mitten im Sommer gewesen sein. Ne? Es war natürlich jetzt auch eine Ausgabe, wo man nicht überschüttet worden ist mit anderen Themen. Und ich glaube, Max Payne, das habt ihr sicher auch bei eurer Marktforschung ja gewusst, das war einfach auch ein Titel, auf den die PC-Spieler sich doch sehr gefreut hatten.
Und ehrlich gesagt ist auch wirklich das eine große Highlight der ganzen Ausgabe. Auf dem Titel wirkt zwar das Heft echt spannend, Stronghold, das war so eine Entdeckung übrigens vom Heiko Klinge, der hat das wirklich, da hat er einen guten Riecher gehabt. Diablo 2 Add-on, Klammer auf, das aber schon in der Ausgabe vorgetestet worden war, Klammer zu. 3D-Effekte, das war schon kein schlechtes Cover von Themen her, aber wir werden es gleich noch merken, das mache ich natürlich nur, damit du viel Zeit für deine Powerplay hast, so die Wahnsinnsthemen kamen dann nicht so unbedingt noch im Heft. Können wir mal durchblättern, hier, Unreal Tournament Strike Force 1.6, irgendeine längst vergessene Mod zu Unreal Tournament,
wie gehört, okay.
87%, aber ein schöner Meinungskasten, darum habe ich das hier auch angekreuzt, von der Petra Schmitz, ich kann leider, die Zeit verbietet es, nicht den gesamten schönen Kasten lesen, aber sie ist so im Delikatessengeschäft quasi. Bei erstmaligem Verzehr könnten die facettenreichen Aromen der hohen Komplexität und Levelgröße manche vielleicht überraschen. Später aber empfindet man diese nur als Bereicherung. Schön, dass bei all den deliziösen Bestandteilen auch das Auge positiv gereizt wird. Farbenfrohe Texturen, grelles Mündungsfeuer und schicke Animationen verzieren den Actionbrei. Eine echte Gaumenfreude, guten Appetit. Ja, dann gibt's hier noch Tactical Ops. Eine Siedler-Mission-CD.
Ach je. Aber sag mal, ein gar nicht mal so unbekanntes Rollenspiel ist in der Ausgabe getestet mit 74%, vielleicht ein bisschen niedriger bewertet, als man sich das erhofft hatte. Denn die prominenten Schöpfer, das waren Troika Games, gegründet von drei wesentlichen Entwicklern von Interplays ersten zwei Fallout-Spielen. Und die zumindest, also ich glaube, zwei von den dreien sind ja wieder vereint bei Obsidian und haben sie Outer Worlds gemanagt, geleitet. Und ja, vor 20 Jahren, also das Troika-Debüt, Arcanum, was ich damals, ich hatte mal eine Preview gemacht, aber ich glaube, das endgültige Spiel kann ich mich nicht so gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass es ein Titel war, wo am Anfang auch viel Aufregung wegen Bugs war. Da musste einiges gepatcht werden. Warum hat denn die GameStar das so bewertet, wie sie es bewertet hat?
Ja, also die Wertung, die sie vergeben hat, war 74%. Und Heiko Klinge, den ich ja gerade sehr gelobt habe, weil er hat Stronghold in einer schönen Preview, zum Test kommen wir da noch in ein, zwei Folgen, auch wirklich als das großartige Spiel entdeckt, das es war. Bei Arcanum hat er vielleicht ein bisschen zu sehr auf die altbackene Technik abgezielt, weil Arcanum, wo es ja darum ging, dass sich quasi Magier mit so den modernistischen Steampunk-Fraktionen streiten, war schon was Besonderes und hat es unter anderem erlaubt, wirklich jeden NPC umzubringen, selbst wenn er eigentlich wichtig gewesen wäre für den Spielablauf und ist daran nicht kaputt gegangen. Und das ist ja auch mal eine Leistung. Aber das kommt jetzt in dem Test nicht ganz so zum Vorschein. Dafür schreibt Heiko: Vom Grafikstil der Fallout-Bunker ist der Putz mittlerweile abgebröckelt. Ein optischer Neubau hätte Arcanum sicherlich gut getan, zumal die Renovierung des Kampfsystems in die Hose ging. Aber auch ohne Monster-3D-Engine gelingt es Troika Games, eine atmosphärisch dichte Fantasy-Welt zu erschaffen. Rollenspielpuristen, die gar nicht genug Nebenquests, Charaktereigenschaften und spielerische Freiheit bekommen können, werden den spannenden Konflikt zwischen Magie und Technik lieben. Gelegenheitsabenteurer fragen sich dagegen zu Recht, ob man Komplexität nicht auch mit Zugänglichkeit kombinieren kann.
Ja, es war schon ein bisschen was zum Reintüftel, Reinfriemel, ne? Also das kann man ja auch mal durchaus als Kritikpunkt anmerken. Ja, ja. Aber was ich ja lustig finde, also ich war ja vor 20 Jahren auch einer von denen, die Nase gerümpft haben, wenn dann auch Spiele so mit isometrischer Pixelgrafik angekommen sind. Ach, wir wollen alle 3D haben. Wenige Jahrzehnte später sind aber diese ganzen Pixelgrafikstile immer viel ansehnlicher als gewisse 3D-Sachen. Also zum Beispiel Max Payne, also die damals bejubelte 3D-Grafik ist
schrecklich, die tut weh, wenn man sie sieht. Ja.
Also, während also so die Arcanum-Screenshots, wo man sagt, ach, das ist hier so hübsch gepixelt und alles so schön scharf und deutlich.
Ja, vielleicht hätte man sie ein bisschen weniger braun in grün machen können, aber ansonsten finde ich das nämlich auch genau. Ja, und sonst, wie gesagt, Siedler 4, Missions-CD 88% von Markus Schwertl, Grand Prix 3, Season 2000, 78% oder ein Online-Multiplayer-Nachtest von Diablo 2, Lord of Destruction mit 89%. Da lohnt sich's, glaube ich, gar nicht tiefer einzusteigen. Steigen wir lieber wieder in die Zeitmaschine.
Wir begeben uns jetzt also zurück in das Jahr 1991 und da erwartet uns nach der verlangsamten Kugel von Max Payne ein ganz anderes Mordinstrument. Naja, Mordinstrument war es ja für den Helden seltener und man sieht es auch nicht wirklich, aber es wird immerhin textlich aufgegriffen. Die Rede ist von der Peitschenpower und da kann ja Indiana Jones nicht weit sein. Indiana Jones 4 wurde auf den Titel gepackt, auch eine schöne Artwork, alles, was der Indie-Abenteuer-Fan braucht. Und im Testteil finden wir aber nichts, denn schon vor 30 Jahren hat man das ganz gerne gemacht, dass man ein sexy Preview Thema auf den Titel gewuchtet hat. Und das ist jetzt, glaube ich, so im Vergleich der The Old Republic sah auch sehr gut aus. Aber für 91 Verhältnisse fand ich das einen sehr gelungenen Titel. Nur diese lachsfarbene Randfarbe. Also welcher Layouter. Und dann vor allen Dingen mit diesem fliederfarbenen Verlauf in Indiana Jones 4 drin.
Ja, das. Also, ich glaube, wenn du mal das Titelartwork genau inspizierst und die vom bösen deutschen Offizier festgehaltene, rassige, rothaarige Abenteurerin, die hat auch so eine fliederfarbene Bluse an. Das ist, glaube ich,
okay,
wo das der Layouter oder die Layouterin vermutlich her hatte.
Siehst du mal, ich bin nur nicht in der Lage, solche Feinheiten zu erkennen.
und ein sehr nachdenklich guckender Indiana Jones, also auch sehr interessant.
Bisschen skeptisch, ja, was die Powerplay wohl denken wird. Aber gut, so richtig.
Aber wir haben so oft geschimpft über die Powerplay und jetzt ist schon zum zweiten Mal, hat wirklich das Haupttitelbild eine klare Erkennungskraft, passt zum Haupttitelthema und ist auch noch im Heft mit mehr als einer halben Seite enthalten. Also da können wir jetzt mal echt nicht klagen.
Hier war es in Anführungszeichen nur eine doppelseitige Preview, was aber auch schon nicht schlecht war. Also Vorberichte waren ja vor 30 Jahren selten viel länger. Und da gibt es auch so einen kleinen Kasten zum Hal Barwood. Der war ja insofern ein ungewöhnlicher Charakter, weil der aus dem Filmbereich wirklich kam, eine kleine Übersicht seines Schaffens, aber sich auch mit den Spielen beschäftigt hat. Guck dir mal gerade rein, Sugarland Express, richtig, der hat ja, genau, das war noch Spielberg, aber da hat Barwood das Drehbuch mitgeschrieben. Hm. Und noch so ein paar andere Sachen. Dragonslayer, okay, nicht ganz so bekannt. Und der landet dann bei den Adventures. Und gleich dahinter hier auch eine Mini-Preview zu Monkey Island 2, was ja dann auch im Herbst wohl rauskam. 30 Jahre, meine Güte. Und seitdem ging es bergab mit dem Genre. Na, nicht ganz so schlimm, oder?
Nein, wir haben ja gerade erst das schöne Harveys neue Augen auch beschworen. Aber
ja, Harveys neue Augen gegen Monkey Island 2 und Indiana Jones 4, ja, gut.
Vielleicht auch mal spielen, nicht nur drüber lästern. Aber ja, also ich würde auch zustimmen, dass der Monkey Island 2 das größere Spiel ist. Aber Harveys neue Augen war schon ziemlich klasse. Aber was mich gerade echt bestürzt hat, ist dieser junge Herr, so knapp dem Jünglingsalter entkommen, der Piratenmacher beim täglichen Sonnenbad, Ron Gilbert, der sah ja mal richtig jung aus.
Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie alt schon das Archivfoto war, das sie anscheinend damals rausgekramt haben. Ja, gut, vor 30 Jahren sah ich auch jünger aus, Jörg. Glaubst oder glaubst nicht?
Jünger, aber sahst du jung aus vor 30 Jahren? Das ist die Frage.
Ja, auch in meiner Schnurrbartphase, so mit dichtem, lockigen Haar. Das ist aber mehr als 30 Jahre her, muss ich dazu sagen.
Der Schnurrbart damals war wahrscheinlich dasselbe Gedankenkonstrukt wie die Vollbärte viriler 30-plus-Menschen heute, dass sie so noch Jugendlichkeit ausstrahlen wollten? Oder hattest du den damals aus gegenteiligen Gründen, dass du älter wirken wolltest?
Nee, das war einfach eine Familientradition. Also Schnurrbärte waren zu meiner Zeit, also ich rede jetzt hier so von so frühe 80er oder Mitte der 80er, also die waren in der Zeit eigentlich ziemlich out, glaube ich. Da wurde man also eher noch verächtlicher als sonst von den Mädchen angeguckt. Oh. Aber der Vater hatte einen oder der Bruder hatte einen, da dachte ich, das muss ich jetzt auch mal probieren. Kostet ja nichts. Ne? Und dann war er halt da. Und irgendwann war er wieder weg.
Unser Dennis Hiller scheint ein großer Fan von dir zu sein, weil der hat sich auch so einen Pornobalken wachsen lassen vor einem Jahr ungefähr und macht ihn auch nicht mehr weg.
Ja, und seitdem gelingt alles im Leben, oder?
Ja, genau,
die Damen werfen sich ihm zu Füßen.
Alles. Beförderungen nimmt auf dem Chefsessel
Platz. Er hat sofort eine Gehaltserhöhung gekriegt, weil er
Gehaltserhöhung,
jetzt
Autorität auch das.
Ist. Ja, ja. Sind wir jetzt auf die Schnurrbärte gekommen? Völlige Themenverfehlung.
Ja, aber eine lustige Themenverfehlung. Machen wir mal weiter hier.
Oh, Editorial. Also ganz lustig, zum einen die Erinnerung daran, dass es nach der Gameboy-Tetris-Phase noch eine Leota-Macintosh-Tetris-Phase gab, wo der Wolfgang Berns, ist das nicht auch ein langjähriger Leota von Winnie Forsters Gameplan-Büchern? Also nicht alle, aber einige. Das ist der Wolfgang Berns, bin ich mir ziemlich sicher. Und der hatte da wirklich die Highscore-Liste angeführt vor den Powerplay-Redakteuren. Also sieht man mal, wer der wahre Tetris-Meister war. Und was ich hier auch entdecke im Editorial, ist das Titelbild eines Sonderhefts namens Powerplay PC. Das wäre mal fast ein eigener Blättergriff wert. Das habe ich nämlich so mit ausgehackt, natürlich nicht allein gemacht. Das war, sage ich mal, einfach eine Sammlung von PC-Spiele-Tests, haben wir auch sicher Sachen zweitverwertet, also Tests, die schon mal erschienen sind, nochmal gesammelt und präsentiert. So das Hauptverkaufsargument für den Titel war, dass da eine PC-Diskette im Heft war. War damals noch relativ neu und exotisch, war offensichtlich auch noch ein 5¼-Monstrum. Und es ist halt insofern lustig, weil also man merkte offensichtlich, dass das der nächste wichtige Markt sein wird. Und danach hat er die Powerplay so ein bisschen verschlafen und statt Powerplay PC nebenbei als eigene Marke vielleicht auszubauen, wollte man den Amiga-Leuten nicht wehtun und dann natürlich die PC Games zuerst und dann natürlich die PC Player. Ab Ende 92 haben dann natürlich der Powerplay immer mehr Wasser abgegraben. Aber schon vor 30 Jahren haben wir uns so mit reinen PC-Spiele-Ideen beschäftigt.
Das ist echt interessant, weil ich dachte eigentlich, dass ich alle Powerplay-Sonderhefte auswendig kenne, so in etwa. Aber ich glaube, dieses Heft ist an mir vorbeigegangen.
Ich will jetzt auch nichts mehr dazu sagen, weil ich habe es wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr durchgeblättert. Und wie gesagt, vielleicht können wir da mal irgendwann noch mal drauf zurückkommen. Kann man auch vielleicht den Michael Hengst mal fragen. Der hat da nämlich auch viel mitgemacht, also das waren so die Editorial-Fundstücke und gut, Previews hatten wir schon. Dann können wir auch, was ist denn, wieder mal ein CES-Messebericht. Irgendwie jeder zweiten Ausgabe gab es so denselben Messebericht.
Die gab es aber auch gefühlt viermal im Jahr, obwohl es sie nur
es
zweimal
London,
im Jahr
gab. Es gab CES mal zwei und wir hatten ja damals noch diese Struktur, alles alphabetisch nach Firmen sortiert und das wirkte dadurch immer sehr austauschbar. Ja. Im Testteil geht es los mit einem Amiga-Spiel eines damals sehr prominenten Entwicklungsteams namens Sensible Software. Die hatten so alles Mögliche gemacht, Action, Fußball. Und nun haben sie ein ganz merkwürdiges Spiel rausgebracht namens Megalomania, was ja eigentlich, wenn man so will, auch eine Echtzeitstrategie Fingerübung war, oder?
Ja.
Jörg, du hast damals schon noch Amiga gespielt, oder
warst
du
schon
ganz auf dem PC?
Nee, das ist mir in guter Erinnerung geblieben. Es war zwar ein bisschen, sehr hektisch, das Ganze, aber es war auch toll. Es war im Prinzip so eine Art Populus, das ein bisschen echtzeitstrategischer war und wo du auch so ein bisschen so Epochenwandel drin hattest. Ja, und was mir so ein bisschen auffällt, jetzt auch erst nach all den Jahren, wo ich im Hauptscreenshot diese Gebäude sehe, wo dann Menschen oben drin sitzen, also die das quasi bewachen und verteidigen. Das ist etwas, das kann man auch aus Z kennen, diesem Echtzeit-Taktikspiel ohne Basisbau, aber mit Basiseroberung von den Bitmap Brothers. Das sieht mir jetzt doch sehr danach aus, als hätten sich da die lieben Bitmap Brothers von inspirieren lassen, weil das wirkt doch sehr ähnlich hier.
Ja, wobei, das hatte ich doch wieder ein bisschen anders gespielt. Und klar, jeder guckt, was der andere macht. Und also, Megalomania, ich sehe hier, ich bin der einsame Tester. Ich glaube, ich habe es seitdem wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt. Ich erinnere mich noch, dass da ein ziemlicher Hype halt war, weil Sensible, ne, bekanntes Team. Und das klang ja auch witzig und originell. Also so ein beschleunigtes Strategiespiel, wo ständig was wuselte. Ich habe es mit 83% damals bewertet, war jetzt vielleicht nicht radikal falsch, im Nachhinein gesehen, ein paar Pünktchen weniger wären auch okay gewesen, oder wie hättest du das damals eingeschätzt?
Oh, so gut sind meine Erinnerungen nicht mehr, aber ja, glaube ich eher als höheren 70er oder hohen 70er,
von
meiner nebulösen Erinnerung her, ja.
Ja, also ich glaube, der Originalitätsbonus bei der Wertung, der war da vielleicht noch drin und es war halt mal was anderes. Aber bevor ich hier vergeblich versuche, mich zu erinnern, lasse ich doch den Heinrich der Vergangenheit sprechen. Also damals schrieb ich, in Megalomania steckt nicht so viel drin wie in Powermonger, aber macht mir mehr Spaß. Die Darstellung der Menschen, die sich mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung ändert, ist ungemein putzig. Zwar ist doch eine Prise Glück mit dem Spiel, aber der Noch-ein-Versuch-Anreiz ist nicht zu unterschätzen. Das Herumexperimentieren mit verschiedenen Taktiken sorgt dafür, dass man viele Inseln auch freiwillig öfter spielt, um vielleicht doch einen männchensparenderen Lösungsweg zu finden. Und das war ja auch noch Lemmings noch relativ frisch, also das war so das Jahr der Amiga-Wusel-Strategie, sage ich jetzt mal so im Nachhinein. Aber dass ich es hier wage, also Powermonger in den Schmutz zu ziehen, das ist dir sicher sauer aufgestoßen.
Nein, weil Powermonger war so ein Spiel, da haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber debattiert, da steckt in der Tat viel drin, aber es war auch so ein bisschen komisch da mit diesen Brieftauben, die deine Befehle erst überbringen mussten und abgeschossen werden konnten. Was für eine fantastisch klingende, aber im Spiel Alltag dämliche Idee. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die allermeisten Leute, die wirklich beide Spiele kannten, Powermonger gab es ja auch für den Amiga, dass die so klammheimlich dann doch dem Megalomania den Vorzug gegeben haben.
Ja, und wenige Seiten später im Testteil eine Erinnerung an den Versuch von Origin, mit der Engine von Ultima 6 auch weitere Nicht-Ultima-Spiele zu machen. Der Erfolg war überschaubar, obwohl da der große Warren Spector, glaube ich, als Projektleiter verantwortlich war für die Dinger. Das erste war gewesen Savage Empire und das zweite und, glaube auch letzte, fand ich ein drittes geplant, aber das haben sie dann nie fertig gemacht. Jedenfalls Martian Dreams. 73% hier die Wertung im Tester Powerplay. Wie gesagt, die Ultima 6 Engine und diesmal ging es halt auf den Mars, Science-Fiction-Story und unser Ultima-Experte Jörg Langer, der kann uns da sicher noch genau was.
Ja, hat das Jahre später relativ lustlos angespielt. Komischerweise Savage Empire fand ich sogar noch besser. Zumindest ein paar Stunden lang und bei dem Martian Dreams. Das habe ich allerdings halt auch zu einem Zeitpunkt gespielt, wo diese hier im Test gelobte VGA-Grafik, ja, also eher so dem Belag einer missglückten Pizza geähnelt zu haben schien. Und ich bin auch nicht ganz mit der Story warm geworden, wo man ja mit Berühmtheiten der Weltgeschichte mehr oder weniger so dem Sigmund Freud und dem Wyatt Earp, dem Revolverhelden und Lenin und so weiter Dialoge führt und, glaube ich, auch in die Party aufnimmt teilweise. Ja, es war ein interessanter Versuch, aber ich glaube, gekauft hat das niemand.
Also ich sehe, ich mache hier als Co-Tester sogar das Gutgesicht. Der Haupttester war aber der Michael Hengst. Da hat es nur von Gizu gereicht. Wie begründet der Michael das denn?
Zwar ist die Benutzerführung von gewohnt guter Ultima-Qualität, die stimmungsvollen VGA-Grafiken zeugen von liebevoller Programmierarbeit. Doch trotz alledem kann ich mich mit Martian Dreams nicht so recht anfreunden. Das liegt nicht zuletzt am Szenario. Die Wir imitieren Jules Verne und würfeln ein paar Berühmtheiten dazu Story ermüdet auf Dauer. Ein echtes Ultima ist mir einfach lieber.
Ja, 73% war, glaube ich, nicht völlig falsch bewertet. Und 73% führt uns auch zu Return of Medusa, die Nachfolger von Rings of Medusa.
Ein sehr schönes Spiel.
An die Nachfolger hätte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnert. Gut, dass es der Volker Weitz damals getestet hat. Hast du auch Return of Medusa noch gespielt gehabt?
Ja, und zwar, weil hier steht noch in Vorbereitung, garantiert auf dem Amiga. Aber die Luft fand ich dann dünner, zumindest als beim Vorgänger. Der Vorgänger hatte halt vor allem noch mit seiner wunderschönen Landkarte gepunktet, so einer gezeichneten Fantasy-Landkarte. Kann man heute kaum noch nachvollziehen, aber also ich stehe auf solche Spielwelt-Landkarten. Auch bei Defender of the Crown fand ich das ganz toll, dieses perspektivisch vor uns ausgebreitete England quasi vor mir auf dem Monitor zu haben. Kann man heute nicht mehr nachempfinden. Aber das war für mich der ganz große Pluspunkt von dem ersten Rings of Medusa gewesen. Und beim Nachfolger, es war immer noch ein schönes Spiel, war das halt so ein bisschen raus. Es war insgesamt auch eher so ein, ja, bisschen mehr Features und dazu gab es, glaube ich, noch Dungeons als Neuerung.
Ja, dann zitiere ich doch gleich den Volker Weitz, weil ich habe das überhaupt nicht gespielt. Deswegen lese ich hier gern vom Volker vor. Die faszinierende Mischung aus Strategie, Handel und Rollenspiel haut auch im zweiten Teil hin. Return of Medusa ist glücklicherweise nicht bloß ein Aufguss des bekannten Spielprinzips. Die Einführung von 3D-Dungeons und animierten Seegefechten ist genau die richtige Prise Neuheit, die man von einer Fortsetzung erwarten darf. Gleichzeitig wurden alle bewährten Details des ersten Teils übernommen.
Also um vielleicht auch mal zu sagen, was es eigentlich für ein Spiel ist. Es war im Prinzip eine Mischung aus so Eroberungsspiel und Wirtschaftssimulation. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, die Seegefechte, da hat doch einer Beachhead gespielt, oder?
Ja, nur ganz kurz der Vollständigkeit halber, Hega sei erwähnt. Das war ja ein paar Ausgaben vorher ein Titelthema. Letztendlich waren es dann doch nur 65% im Test. Für die Amiga-Version, da Martin Gack schrieb, vom Standpunkt eines Nicht-Häger-Fans gesehen, säuft das Spiel etwas ab. Die eine oder andere Unzulänglichkeit trübt das Jump-and-Run-Vergnügen beträchtlich. Beispiele, man sieht nicht immer, wohin man springt oder die Bedienung der Extrawaffen über Tastatur. Ja, nicht so doll. Dann habe ich aber jetzt noch ein Spiel entdeckt, wo sich bei mir doch Erinnerungswolken gelöst haben. Erinnerungswolken, gibt's das? Okay, mal einen Gehirnchirurgen fragen. Im Gedächtnis, wo ich sagen muss, ach, das habe ich eher unterbewertet. War so ein kleines, witziges, simples, aber spaßiges Spiel. Und zwar gab es ein PC-Spiel zum Steven Spielberg Killerspinnen-Thriller Arachnophobia, den ich damals auch mit großer Freude und Spannung im Kino gesehen habe. Ist dir das ein Begriff?
Nee, gar nicht. Also weder Film noch Spiel.
Der Film ist auch sicher heute noch ganz lustig. Ist also nach heutigen Horrormaßstäben ist das ja eher niedlich. Halt für Leute, die also sehr viel Angst vor Spinnen haben, vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Und ich weiß nicht, ich habe es also auch seitdem, glaube ich, nicht mehr gespielt, aber das hat mich wahrscheinlich mehr vergnügt als, weiß nicht, Megalomania, wenn ich ehrlich bin. War halt so eine relativ simple Angelegenheit, aber das hatte einfach so diesen Spielwitz, den allseits beliebten. Und ich schrieb damals hier ganz kurz nur, das Zermatschen oder Abfackeln der kleinen Ekelpakete ist höchst befriedigend. Auf Dauer mangels an Abwechslung, aber kurzfristig spielt es sich ganz nett, der Kammerjäger-Trip. Also für Spinnenfreunde, wenn die das mal nachholen wollen, gibt es sicher auf gut sortierten Abandonware-Seiten. Ja, dann im weiteren Blätterverlauf fällt mir hier auf, also ich bin da ja auch gerne mit den PDFs digital unterwegs und da ist auch mal der Postkartenbogen mitgescannt worden. Da fiel mir auf, dass wir ja allen möglichen neckischen Kram getrieben haben mit diesen Karten. Also Who is Who nannte sich da eine Kartenrubrik, wo also Entwickler kurz vorgestellt worden sind, so mit einem Mini-Interview auf der Rückseite. In der Ausgabe ist es der Guido Henkel. Hat euch das dann später bei der GameStar zur Rubrik GameStars etwa inspiriert oder ist das jetzt
also,
hier Zufall?
Also heute, vorhin sollte ich das Streitgespräch, dieses scrollende Kleinkunstwerk auf Gamers Global aus PC Extreme geklaut haben. Jetzt nimmst du mir noch die Erfindung der GameStars weg. Du, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt finde ich das schon cool. Also wer es nicht vor Augen hat, es war halt ein ganzer Bogen mit Postkarten drin. Dann hatte man offensichtlich noch T-Shirt-Bestellkarte und ihr fragt, Dr. Bobo antwortet und private Kleinanzeige in Powerplay. Und dann war halt noch ein Viertel frei sozusagen. Und da hat man auf die Vorderseite noch ein Bild, schwarz-weiß und so, mit jetzt in dem Fall Guido Henkel gemacht, eine kleine Softografie und auf der Rückseite noch ein Mini-Interview. Wohlgemerkt, wir reden von Ausmaßen einer Postkarte, also so wahnsinnig
mini,
wieder nicht
sehr mini
draufgepasst. Aber geile Idee, aber ich glaube ganz ehrlich nicht, dass wir uns da bei GameStar noch dran erinnert haben.
Ja, es war auch nicht, wir haben das auch, glaube ich, nicht wahnsinnig lang gemacht. Das war so ein bisschen eine Verlegenheit. Aber wenn ich jetzt zurückreisen könnte, also wir sind ja mit dem Heft zurückgereist, aber wenn ich hier dem jugendlichen Heinrich noch einen Tipp geben könnte, das wäre jetzt noch witziger, wenn man das so im Quartettkartenstil gemacht hätte. Weißt du, früher
wir
hatten wir die Autoquartettkarten.
Ja, genau so.
Und dann PS, ja. Hubraum, ne? Und dann
veröffentlichte Spiele, Körpergröße,
ja, genau.
Nettigkeit. Haarlänge.
Okay, da muss man vielleicht aufpassen, wie man die bewertet, aber es gibt ja, genau, also Höhe, Gewicht, Hubraum bei Entwicklern vielleicht weniger, aber vielleicht, oder Anzahl der veröffentlichten Spiele, da hätte es vielleicht lustige Zahlen gegeben und dann hätte man irgendwann genug gehabt für so Quartettkarten und dann hätte man dann in der großen Pause auf dem Schulhof damit was machen können, aber siehst du mal. Ja. Eine fantastische Idee, leider nicht.
Leider 30 Jahre zu spät und dein Leben hätte anders verlaufen können.
Ja, ach ja, aber die Zeit beschäftigt uns auch beim nächsten Test, denn es ist Time Quest.
Ja, also das war das, glaube ich, zweite Adventure von Bob Bates neuer Firma Legend. Und das erste war von Meritsky, das fantastische Sorceress 101, Sorceress Get All the Girls. Und heute auch ein unvorstellbarer Titel, kann man nicht mehr machen, sowas. Time Quest habe ich aber gar nicht selbst gespielt. Das war dann von Bob Bates selbst, richtig?
Das war von Bates selber und also auch ein Titel, den ich nur vom Hörensagen kenne, war halt auch dieselbe Engine wie Spellcasting 101. Also es war im Prinzip ein Text-Adventure, aber illustriert, auch mit so kleinen Leisten nach dem Motto, welche Verben könnte man denn vielleicht verwenden. Aber es gab auch die Möglichkeit, diesen Bildkram ganz wegzublenden, das also Text pur zu spielen mit einem sehr ordentlichen Parser. Zum Glück gibt und gab es Adventure-Experten wie den Anatol Locker. Wie hat der das damals getestet?
Die Zeitreise-Idee ist zwar nicht neu, wurde aber konsequent in den Puzzles umgesetzt. Vom Umfang her kommt Time Quest nicht an die Perlen der Text-Adventures wie Sorg Zero heran, aber wesentlich größer und komplexer als ein Sierra-Adventure ist es allemal. Wer gerne knobelt, sollte sich Time Quest kaufen. Weil da würde ich sagen, da vertrauen wir dem Anatol einfach mal und seiner Wertung von 79%.
Ja, und dass ich mich auch in der Zeit noch immer wieder selbst verwirklichen durfte in Powerplay, merkt man dann ab Seite 131 beim Golf-Special. Dann habe ich die Geschichte nicht irgendwann schon mal erzählt in irgendeinem Spieleveteranen-Podcast. Der Gag war halt der, wir haben also einen Golflehrer halt reingeholt. Das gab es ja immer wieder mal, ne? Gab auch mal eine Reportage von einem Kollegen, der hat dann einen richtigen Bundeswehrpiloten mit Flugsimulationen und so weiter und so fort. Da war es halt jetzt der Golflehrer und die Golfspiele. und auch so mit so Zitaten. Und dann haben wir noch so bewertet: Martin-Wertung, Heinrich-Wertung und Julien-Wertung, das war der Golflehrer. Und die Geschichte war die, wie ich den kennengelernt habe. Ich mache es nur ganz kurz, weil wir noch eins, zwei wichtige Videospiele auch noch erwähnen wollen. Ich hatte einmal in meinem Leben, naja, ganz so schlimm war es nicht, aber ich mache ja also jetzt selten Urlaub, aber da hatte ich mal irgendwann gesagt, okay, alles ist immer dasselbe Trott und ich verdiente auch ein bisschen besser als zu Beginn meiner Karriere. Und da habe ich mal, weil mich das immer interessiert hat, mal wirklich so eine Woche Golf für Anfänger auf Mallorca. Hui. War ich auch zum ersten und letzten Mal in meinem Leben. Und das war jetzt golftechnisch gesehen jetzt nicht mein großer Durchbruch. Also zum einen habe ich gemerkt, so die Hand-Augen-Koordination, es ist nicht so leicht wie in einem Videospiel, einen Golfball in echt zu treffen.
Ja, überhaupt ihn zu treffen mal, das ist schon gar nicht mal.
Genau, überhaupt, also jetzt gar nicht wie weit oder in welche Richtung. Also so fängt schon mal an. Und man merkt, ich war also zu dem Zeitpunkt auch lange nicht mehr irgendwo im Süden in Urlaub gewesen. Ich habe mal gleich am ersten Tag den Sonnenbrand meines Lebens geholt und war dann also wirklich so 24 Stunden erstmal komplett außer Gefecht gesetzt. Also von daher war der Urlaub jetzt vielleicht nicht der größte Triumph, aber den Julien fand ich ganz nett und haben wir Visitenkarten ausgetauscht. Und er war dann irgendwann mal in München wegen irgendwas und dann ist dann dieses Golf-Special draus geworden.
Ah, okay.
Und das war die Geschichte. Gut, aber da wollen wir noch ganz schnell zu den Videospielen sausen, denn auf einer Seite, im Nachhinein wirkt das ein bisschen mickrig, ist da ein echter Sega-Klassiker getestet worden.
Sonic the Hedgehog auf dem Mega Drive 82%. Und man muss schon sagen, ihr hattet halt schon immer ein echt tolles Gefühl für zukünftige Klassiker und Megaserien mit dieser einen popeligen Seite. Aber immerhin, es hat eine Wertung von über 80 bekommen und Winnie lobte: Ich halte Sonic für einen Meilenstein an Rasanz und Spielbarkeit und für ein Feuerwerk an grafischen, akustischen und inhaltlichen Einfällen. Da Sonic nur laufen, kugeln und hüpfen kann, hat man den Einstieg schnell gefunden. Erst nach einigen Levels merkt man, dass die Spielfigur, nicht zuletzt dank einiger Hilfsmittel, doch recht vielseitig ist. Als Mario-Konkurrent hat Sonic jedoch wenig Chancen.
Ja, und der Martin schrieb etwas grummeliger: So wunderschön und witzig die Levels am Anfang wirken, so nervt es später, dass sich einzelne Abschnitte in einer Welt öfters wiederholen. Die Levels sind so zwar enorm lang, aber nicht enorm abwechslungsreich. Und also Unrecht haben sie ja nicht. Also die 82 waren es genau. Die 82% in Powerplay gehörte sicher zu den niedrigeren Wertungen, die Sonic zu der Zeit bekommen hat. Also es war halt ein Spiel, wo immer wieder so die Mario-Vergleiche man ziehen wollte. Es ging, glaube ich, da eher um einfach den Charakter, das Maskottchen. Und also gerade Martin gehört auch zur Fraktion, die also immer dafür gesorgt haben, dass da ein respektvoller Abstand bleibt. Und wenn man ehrlich ist, dann war der absolut gerechtfertigt. Also da hat ja Nintendo zu der Zeit so Sachen wie Super Mario World gemacht. Das war spielerisch nun also erheblich gehaltvoller als Sonic. Und von daher die damals als streng empfundenen 82%, gar nicht mal so falsch. Ein paar mehr hätte man vielleicht noch geben können, meinetwegen. Und vielleicht auch eine zweite Seite. Vielleicht hätte man Megalomania nur auf einer Seite dafür machen können. Aber 30 Jahre später ist man immer klüger. Und so ist also dieser und das erste Sonic, ich glaube, also bei der Sonic-Nostalgie haben die Leute auch eher dann noch Sonic 2 im Kopf. Das war dann schon besser, muss man ganz klar sagen.
Ja, dann habe ich noch ein Kleinod gefunden, so ein bisschen versteckt neben dem Inserentenverzeichnis auf einer halben Seite hoch und auch etwas darunter leiden, dass das etwas krumm abfotografierte Bildschirmfoto im Wortsinne so dasselbe Grau hat des Inserentenverzeichnisses daneben. Aber nach all dem Lästern möchte ich den Namen nennen. Es handelt sich um Game Boy Wars. Und das war der Nachfolger von Famicom Wars und quasi der Vorläufer der Advance Wars Serie. Hatte aber noch, nach dem Bildschirmfoto zu urteilen, das noch ein bisschen einfachere Spielprinzip von Famicom Wars. Getestet hat es der Michael Hengst und der fand es super und hat ein Powerplay besonders empfehlenswert auch noch daneben geschrieben. Als Wertung bekommen hat es 85% und ja, Michael war begeistert. Game Boy Wars ist genial. Zwar sind Anleitung und Menüsystem in Japanisch, aber das tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Hat man sich mittels Trial and Error Prinzip durch die Einstelloptionen geschlagen, gibt's als Belohnung taktischen Spielspaß pur.
Ja, und daran merkt man, dass das natürlich ein Japan-Import war. Und ich finde das witzig, wie Michael das so ab... Ja, es ist alles in Japanisch, aber da probiert man lang genug rum und dann weiß man schon, was diese Option macht. Also das ist wirklich Hingabe, das ist ziemlich hardcore. Und ich hatte den Titel auch schon fast vergessen gehabt, weil es gab nicht so viele Verrückte, die... die japanische Importversion unbedingt spielen wollten auf ihren Gameboys. Aber ja, also ich kannte die Serie auch erst ab Advance Wars, aber da hat der Michael den richtigen Riecher gehabt in die richtigen Import-Connections. Und also der Screenshot ist übrigens für unsere damaligen Gameboy-Fotografie-Verhältnisse ganz manierlich, hat sogar ein bisschen Kontrast.
Ja, zum Glück müssen wir die Kanji ja nicht verstehen können, weil die sind doch recht zart und... schwierig zu lesen.
Aber das ist doch Klassiker, den du jetzt noch nachholen müsstest, nach dem Motto, lass mal die jungen Leute hier das Remaster auf Switch spielen, du brauchst Graustufen.
Ich hab aus historischem Interesse mal das Famicom Wars gespielt, also den Vorgänger davon. Und das ist doch schon noch sehr basic, wenn man dann die Advance Wars Serie kennt vom GBA. Da hat sich dann doch nochmal einiges getan.
Ja, du bist einfach nur verzärtelt und brauchst dann noch deine Farbgrafik und vielleicht übersetzte Bildschirmtexte. Also überleg mal. Ja. Also, obwohl, ist dein Japanisch eigentlich gut genug, dass du sowas spielen könntest inzwischen?
Nein, überhaupt nicht. Also, mein Japanisch war noch nie gut und das Einzige, was ich ein bisschen konnte, war so, ja, einfache Sätze sagen. Aber Sätze lesen ist noch mal was ganz anderes. Das Einzige, was wirklich unglaublich wichtig ist, ich kann das Männlein vom Weiblein-Zeichen unterscheiden, weil ohne das solltest du nicht versuchen, zum Beispiel in einen Onsen zu gehen. Das kann sehr, sehr unangenehm werden.
Wohin gehen?
In einen Onsen.
Ist das eine öffentliche Toilette oder was ist das?
Nein, das sind die berühmten heißen Quellen. Und da ist halt die sind auch noch rot und blau in der Regel, daran kann man es auch noch erkennen, aber die trennen quasi die Umkleiden oder überhaupt die ganzen Bereiche von den Frauen und von denen der Männer ab. Und wenn man sich da vertut, das ist nicht so gut.
Ja, dann muss dann gleich der deutsche Botschafter kommen mit der Kaution, um dich aus dem Knast zu kriegen.
Genau.
Das wollen wir aber jetzt nicht weiter vertiefen, weil ich glaube, wir haben uns jetzt lang genug in die Zeitschriften der vergangenen Jahrzehnte vertieft. Ist es Zeit für uns Abschied zu nehmen von dieser Episode?
Ich fürchte ja. Das heißt aber nicht, dass ihr lange auf die nächste Folge warten müsst. Schon in einer Woche ist es wieder soweit, wenn ihr Patreon-Unterstützer seid. Wir hoffen, euch hat das heute Spaß gemacht und wir verabschieden uns von euch mit einem herzhaften Tschüss.
Das war der 232. Spieleveteranen-Podcast, diesmal mit unserer monatlichen Zeitschriften-Zeitreise. Besucht uns doch mal auf spieleveteranen.de und wenn ihr doppelt so viele Episoden hören und ein gutes Werk tun wollt, dann guckt mal bei patreon.com/spieleveteranen vorbei, da gibt's die Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Aktive Unterstützer der Mäzenklasse sind folgende Helden, die wir wie immer gerne am Ende der Sendung öffentlich lobpreisen. Es sind Hans-Peter Krüger, Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi, Whitebat und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.